Kramplätze müssen verdichtet sein. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir sind wie ein Uhrwerk, ey. Schon wieder 19 Uhr.
Ja, 19 Uhr, schon wieder dienstags auch.
Das ist richtig krass. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, dass wir uns in der Regelmäßigkeit getroffen haben und dann auch noch live on air sind. Also hallo.
So wie das Corona. Dazu.
Perfekt. Also hallo. Mein Name ist Max, das ist Mathis.
Hallo.
Wir sind zurück und haben heute heiße Themen auf der Platte.
Kramplätze müssen verdichtet sein. Was ist das? Also
das ist ein YouTube-Video. Also das ist so ein legendäres Meme.
Ah, okay.
Kennst du nicht?
Nee, kenn ich.
Uff, okay. Bist auf jeden Fall auch noch jung, aber das ist bezeichnend, das ist krass. Okay. Musst du dir mal auf jeden Fall mal angucken. Gut. Vielleicht schaffen wir das nachher auch noch. Gut. Es steht schon mit dem Titel, das weißt du natürlich nicht, aber dass wir auf jeden Fall heute über das erste Reel in meiner Karriere reden, was komplett durch die Decke gegangen ist. Es hat einfach, weiß ich nicht, das letzte Reel, was ich gepostet habe da, ist gar nicht das letzte, aber das mit dem Blog von David Schweiner hat einfach jetzt so 8000 Likes ungefähr. Und in den Kommentaren wird sich richtig hart gefetzt, ob das jetzt ein Blog war oder nicht. André ist ja sehr, sehr sicher, dass das ein Blog war. Viele in den Kommentaren sind anderer Meinung. Manche haben gar keinen Plan. Und das wollen wir uns heute angucken. Vor allem mit Stefan Müller, der uns so in 10 Minuten joinen wird, wenn alles gut läuft. Der einfach, ich glaube, einer von 2 bzw. 2,5 deutschen internationalen Schiedsrichtern ist. Sowohl, also vor allem im Beachvolleyball, aber auch im Hallenvolleyball.
Und auch mega erfolgreich. Also letztes Jahr World Tour, Final, Finale gepfiffen.
Ja, also da top of the notch
ja.
Dabei. Der wird uns mal ja erklären, was da Phase war, weil es ist immer noch nicht klar. Also Tüx sagt, Spoiler war Block. Ich dachte das auch. Man sieht es auch. André Perisic dachte das. Samoilovs hat noch einen Kommentar geschrieben, der jetzt auch oben angepinnt ist, wo er der gleichen Überzeugung war. So, dass halt sobald der Ball von drüben kommt, ich spiele ihn netznah. Ja, das ist wichtig.
Ja.
Ich spiele netznah und ein Teil meines Körpers ist während des Kontakts überhalb der Netzkante Block.
Ja.
Das war die Überzeugung von denen. Das war auch meine Überzeugung bisher. Aber es ist wohl nicht ganz so einfach und manche sind mega oder erzählen, dass es da irgendeine Regeländerung gab, dass die Bewegung entscheidend ist dabei.
Ich kann direkt mal, Max, erinnerst du dich noch, wir haben mal ein Snowvolleyball-Turnier zusammengespielt. Wir haben gespielt Achtelfinale gegen Italien in der Türkei. Und da war genau die Situation, wo ich exakt das gemacht habe, was André Perusic gemacht hat.
Ja.
Und mir wurde es auch rausgepfiffen.
Ja. Vielleicht in den Snowvolleyball ist nicht erlaubt.
Ja. Also dabei, das waren, also man muss sozusagen, waren auch internationale Schiris und also nicht irgendwer. Und der hat mir das, also der hat auch keinen Raum für Diskussion gelassen, ähnlich wie da jetzt.
Ähnlich wie der Schiedsrichter jetzt.
Der hat ganz klar gesagt, ist ein Angriff in dem Fall. Hat gesagt, bei mir ging es darum, dass ich den Ball dann nicht in richtungsverändernd werfen darf.
Ja, und so eine Regel gibt's halt nicht, das ist das Ding. Also ich habe jetzt wirklich da nochmal genau nachgeguckt, aber Stefan wird uns das noch genauer erklären können.
Ja.
Die Bewegung macht nicht den Block aus.
Nee.
Immer noch nicht. Und das Einzige, worüber man streiten kann, also ich habe das hier, glaube ich, sogar irgendwo offen, die Regeln. Hier geht es um Block, das ist das Casebook, glaube ich. Und hier ist der Block. Und da ist eben die Definition.
Ja.
Und das Einzige, worüber man sich eben streiten kann, ist eigentlich dieses Intercept. Was heißt jetzt Intercept? Muss ich den Ball irgendwie wirklich versuchen aufzuhalten, blockieren, aber das ist ja an sich, das heißt ja, sobald ich versuche, dass er nicht halt an mir vorbeifliegt.
Ja, genau.
Sollte man meinen.
Ja.
Und im Hallen-Casebook gibt es noch so ein Ding, dass du halt, du darfst die Richtung verändern, alles Mögliche.
Ja.
Sobald du halt, also es gibt den Fehler Catch, steht da einfach nur drin. Es gibt auch bei einem Block den Fehler Catch. So. Das hatte ich dieses Jahr auch schon betroffen bei den deutschen Hochschulmeisterschaften.
Ja.
Hast du schon wieder?
Habe ich auch schon, ja.
Den negativen,
das die war negative auch, Auswirkung. Das war auch Quatsch, muss man sagen.
Ja, das geht, aber sonst steht da nichts. Das steht nirgendwo, also es kann halt gut sein, dass jetzt vielleicht da irgendwie so eine Definition kommt, dass ein Block kein Angriffsschlag sein oder keine Schlagbewegung sein darf oder so. Ich fände es voll scheiße, wenn das in die Richtung sich verändert.
Ja.
Sondern wenn es einfach klar ist, okay, solange alle Kriterien erfüllt sind, ist es halt ein Block.
Ja.
Weil wo hörst du dann auf, wenn jemand dann einfach nachgreift und dann irgendwie so macht, ist es dann schon ein Schlag, dann hast du wieder Unklarheiten.
Also was ich auf jeden Fall so was man öfter mal hört, ist, wenn man, gerade wenn man so Bälle einhändig reinschmeißt, die zweihändig erreichbar wären.
Ja.
Dann habe ich schon öfter so mal den Kommentar gehört, so, also nicht von mir oder, sondern wenn man so auf Feldern rumguckt, nimm lieber zwei Hände, das ist sicherer.
Ja.
So, also es, die Diskussion kommt nicht von irgendwo her.
Die gibt's auch schon Ewigkeiten.
Das ist schon, also, und es scheint überall auch irgendwo gehört zu finden und auch, dass die Leute sich schon Gedanken drum machen. Und es ist ja auch nun mal so, dass die Blocker entweder es alle gleich gelernt haben oder es alle einfach tun.
Mhm.
Wenn die Möglichkeit ist, den Ball mit beiden Händen zu schmeißen, tun sie es.
Ja, das stimmt. Machen sie nicht mit einer Hand.
Ja.
Steht jetzt nirgendwo, aber vielleicht auch, weil es einfach sicherer ist und dann passiert dir nicht das, was David Schweiner passiert ist.
Genau, vielleicht, weil es sicherer ist. Aber diese Angst ist, mit einer Hand zu tun, weil mit einer Hand bist du ja, du bist einen Tick höher, du bist einen Tick stabiler, ja, weil du die andere Hand als Ausgleich, als Balance in der Luft hast.
Ja. Man ist es halt auch gewöhnt, so dieses, ja, den Ball so, ja, anzugreifen.
Ja, ja.
Das, also, ist ja die einzige Situation, wo du mit beiden Händen diese Geschichte, genau, machst.
Genau, und die Leute tun es nicht.
So. Nee.
Und dieses, wenn denn...
Die Luft ist geil.
Ja, also wenn denn, ist es halt dieses, okay, es kommt der Shot, ich löse den einen Arm auf, sehe, weil er rechts über mich drüber geht, greife mit dem rechten hinterher, Dunking zurück. Aber dann wird es dir trotzdem eher ausgelegt als Blockversuch mit zwei Armen.
Ja. Wir werden es nachher erfahren. Ich finde es halt nur spannend, dass irgendwie, also ich dachte, es wäre halt komplett klar eigentlich,
ja,
so, solange das, dass du halt nur darüber streiten kannst, bin ich jetzt noch netznah oder nicht.
Ja.
Weil das gibt's halt in Regeln wirklich, close to the net steht, glaube ich, auf Englisch und auf Deutsch steht netznah.
Ja.
Da kannst du halt drüber streiten und das steht auch extra nochmal im Casebook, das ist nicht definiert. Das, ja, ist Auslegungssache vom Schiedsrichter.
Ja.
Wenn er sagt, es war nicht netznah, war es nicht netznah, fertig, so. Dann ist das das. Aber über alles andere.
Oh, aber wo man sich auch oft drüber streiten kann, was ich noch nie gesehen habe, dass es jemand ausgenutzt hat, aber theoretisch in den Regeln so auslegen könnte, ist der Punkt mit, es muss also netznah und ein Körperteil überm Netz, aber eben nicht das Körperteil, was den Ball spielt.
Ja.
Das ist dort nicht definiert. Das bedeutet, ein Babycut oder auch Dink genannt, der kurz abgerollt wird über den Blocker. Ich lasse eine Hand überm Netz oder bin im Zweifel noch mit dem Kopf überm Netz. Der fliegt hinter mich und ich greife ihn hinter mir und spiele ihn hoch. Würde dir jeder Schiedsrichter als Lift rauspfeifen.
Mhm.
Theoretisch bist du ja aber im Block, wenn du probierst, ihn wieder zurückzuspielen. Diese Bewegung, die nicht richtungsverändernd ist, in deiner Bewegung, ist theoretisch legal im Block. Heißt, es dürfte nicht gepfiffen werden. Trotzdem würde es jeder Schiedsrichter als
Lift pfeifen. Ja, vielleicht sollten die da nochmal ran.
Ja.
Eventuell ist halt voll komisch, auch was da genau klargestellt wird in dem Casebook und dass da halt einfach super viele Sachen noch fehlen.
Ist halt auch crazy, ne? Also Block ist so, es ist so ziemlich, das, es ist ein Riesenthema.
Ja,
es gibt so viele verschiedene Blocks und da stehen so, weiß nicht, von so wie vielen Seiten hat die PDF, 250, stehen dann da so, ist dann so ein kleiner Abspann.
Ja, das ist auch in der Halle nicht anders. Also die Beachvolleyball-Regeln sind generell einfach viel, viel kürzer als die Hallenregeln.
Mhm.
Und in der Halle ist das genau der gleiche Absatz. Da ist steht ja noch was, wenn halt mehrere Leute blocken, so, was,
ja,
das denn heißt. Aber Block wird nicht so richtig klassifiziert. Schon krass. So, dann schauen wir uns gleich mal. Ich versuche gleich mal, Stefan zu erreichen. Mal gucken, wir haben das ja jetzt hier noch nie gemacht. Das wird also ein First, wie wir den hier gleich
mit Video oder
einfach
Ton,
mit
oder?
Video, alles. Du hast da Kopfhörer, die kannst du dir dann gleich aufsetzen. Und ich guck mal, dass wir Stefan Müller, unseren Superstar-Schiedsrichter, hier an den Hörer kriegen.
Ja. Tück schreibt gerade, interessant, dass sie Doppelblock definieren. Gab's da auch eine Regellücke? Keine Ahnung. Kommt ja auch nicht so häufig vor, aber muss es anscheinend gegeben haben, sonst hätten sie es nicht gemacht.
Ja, schönen guten Abend.
Jetzt klappt's, sagen die Leute.
Klappte.
Ja, Stefan, erzähl doch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Leute kenne, wer du eigentlich bist.
Stefan Müller, mein Name. Schiedsrichter FIVB seit 2011. Einer von fünf eigentlich, müsste man sagen, in Deutschland.
Fünf? Aber du bist so mit der Aktivste dabei, oder? Zumindest im Beach.
Ja, genau. Ein bisschen Halle auch noch ab und zu, aber.
Das heißt, die Regeln kennst du auch, die Hallenregeln.
Die Hallenregeln vielleicht auch, ja, ein bisschen.
Und was hast du so gepfiffen in letzter Zeit oder dieses Jahr?
Hamburg, das Elite habe ich gepfiffen. Paris und die zwei Doha-Events. Und ein bisschen King of the Court, ja.
Hört sich ganz gut an. Du weißt, worüber wir heute vor allem mit dir reden wollen, ne? Ich glaube, es haben das Reel, das Betreffende, haben alle gesehen, die hier dabei sind. Wir haben es jetzt nicht nochmal angeguckt, so wie 200.000 andere Leute, irgendwie es komplett durch die Decke gegangen ist. Aber die große Frage ist auch, war das jetzt eigentlich ein Block oder nicht?
Ihr habt es ja schon ganz gut aufgedröselt, die vier Kriterien. Netznah, Ball vom Gegner kommt, irgendwann muss ein Körperteil in dem Moment, wo der Ball berührt wird, oberhalb der Netzoberkante sein. Mhm. Genau, also für mich, ich hätte es wahrscheinlich nicht geahndet. Sieht zwar komisch aus für einen normalen Volleyballer, denkt man halt, es ist eher ein Angriffsschlag, aber per Regeldefinition, jeder Ball vom Gegner kommt, netznah, oberhalb Netzoberkante, wird als ein Block gewählt. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht geahndet.
Wäre es denn etwas gewesen, ja, wo du auf dem Bock drüber nachgedacht hättest? Wo du kurz den Moment gehabt hättest, wo du das einmal für dich dann auch als Block definierst und dann eben nicht pfeifst? Oder ist das für dich so eine klare Sache, von wegen, das habe ich schon so oft gesehen, also was heißt so oft, aber oft genug, dass es für mich Routine ist und dann ist das ein Block und dann geht's weiter?
Für mich war es klar. Was ich schön gefunden hätte, wenn André die Regel genutzt hätte und nachgefragt hätte. Also man kann ja nachfragen beim Schiedsrichter. Ich glaube, wer es gesehen hat, das war nicht wirklich ein Nachfragen, das war eher ein Anschreien. Das haben wir dann, glaube ich, dadurch verpasst, die Regelerklärung uns anzuhören vom Schiedsgericht.
Ja.
Ich gehe davon aus, er hat vielleicht gesagt, okay, Ballberührung war unterhalb der Netzoberkante.
Ich glaube, der Schiri hat gar nichts gesagt und André.
Na, er meinte, er bezieht sich irgendwie auf die Bewegung und Attack, sagt, it was a clear attack.
Ja.
Und André sagte, es kann kein Angriff sein, wenn der Ball vom Gegner kommt. Aber wie kann das denn sein, dass du jetzt diese Auslegung hast und der Schiedsrichter, der da gepfiffen hat, eine andere? Und im Chat heißt es auch, ein FIVB-Kollege von dir sieht das auch anders. Wer auch immer, steht da nicht.
Weiß ich nicht. Das ist so, jeder hat seine eigenen Regeln im Kopf. Laut Regel heißt ja auch Angriffsschlag jeder Ball, der Richtung Gegner geht. Das kann Pritschen sein, das kann Baggern sein. Also Regeltext ist manchmal nicht unbedingt mit Spielerwissen kompatibel. Den Schiedsrichter kenne ich natürlich auch. Ich will jetzt nicht da irgendwie gegen ihn agieren, aber der war auch ein sehr, sehr lange aktiver Spieler auf der Virtur. Vielleicht ist das noch so ein Überbleibsel aus seiner eigenen Karriere, dass er gesagt hat, das kann nie ein Block sein. Ich weiß es nicht. Werden wir wahrscheinlich nicht erfahren hier heute Abend.
Und habt ihr euch denn da jetzt irgendwie, oder es gibt ja bestimmt irgendwelche Gruppen, in denen ihr unterwegs seid, habt ihr euch da jetzt irgendwie ausgetauscht unter den Schiedsrichtern?
Wir tauschen uns aus, genau. Das machen wir schon. Schicken die Videos genauso rum in der Gruppe. Genau. Gibt es auch kein eindeutiges Bild quasi. Aber ich glaube, aus Schiedsrichtersicht hätten wir eher gesagt, ist ein Blockkontakt, den wir nicht abpfeifen wollen.
Okay, also die Mehrheit ist schon da Richtung Block gegangen unter den Schiedsrichtern.
Hätte ich jetzt so gesagt, ja.
Okay.
Aber es ist spannend, dass es da keine klare Antwort gibt. Also ist denn irgendwie in Aussicht, dass sowas denn, wenn jetzt solche Fälle auftreten, dass das denn klarifiziert wird, zumindest im Casebook?
Ich habe vorhin auch mal nachgeschaut in den Guidelines Instructions, das ist ja das zweite Regelwerk auf den Regeln drauf aufbauend. Da steht fast gar nichts zum Block, außer dass man halt einen Service nicht blocken darf, klar. Und was du auch vorhin gesagt hast, Casebook gibt es hier drei Fälle. Einer davon ist Aufschlagblocken, der andere, hast du ja auch gesagt, was ist netznah? Das wird eher beschrieben, das ist noch nicht dabei. Kann man sich vorstellen, wenn das öfter vorkommt. Wir hatten es jetzt in Paris, haben wir einen neuen Casebook-Fall kreiert. Da ging es darum, darf man außerhalb des Feldes rüber zum Gegner, um den Ball quasi zurückzuholen, wenn er vorher außerhalb der Antennen rüber ist. Das kommt jetzt relativ oft vor, also seit diesem Jahr. Viele, viele Fälle davon gehabt, sodass man gesagt hat, okay, das muss man jetzt im Casebook festschreiben, dass es sein kann, der Fall war eben außerhalb der Antenne rüber zum Gegner, mental behindert. Der Spieler war mental behindert. Also nicht berührt worden, sondern er konnte seinen Kontakt nicht machen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass da eine mentale Behinderung vorliegt. Das wird jetzt neu ins Casebook kommen. Wenn öfter jetzt ein Spieler es nicht schaffen sollte, wenn vom Gegner kommt, einen Ball erfolgreich zu blocken oder eben den Angriff zu verwandeln, dann kommt das vielleicht auch ins Casebook, wenn das irgendwie wichtig wäre. Ich gehe nicht davon aus, dass das öfter vorkommt jetzt.
Aber ein Fall reicht nicht, um sowas denn einfach zu klären, weil es wäre ja so einfach von der regelgebenden Stelle, das zu sagen, okay, egal welche Bewegung gemacht wird, das ist ein Block, wenn die anderen Kriterien erfüllt werden.
Nee, ich glaube, ein Fall reicht da nicht aus. Wenn es vielleicht ein Finale gewesen wäre, wo jeder zuschaut, dann hätte man es vielleicht diskutieren können. Oder wir Schiedsrichter international hatten das mal früher, Regelfrage der Woche, musste man sich dann einmal einloggen in der Woche und hat dann so ein Video sich angeschaut und musste dann ein Feedback zum Video geben, das wurde dann überprüft und auch geschaut, ob der Schiedsrichter mit seinem Regelwissen da richtig liegt. Haben wir, glaube ich, schon seit längerem nicht mehr gemacht. Alles vorstellbar. Ja, ich glaube, es ist nicht diskutiert worden, vielleicht auch diskutiert worden, ich weiß es nicht. Man muss aber sagen, derselbe Schiedsrichter hat dann auch das Finale gepfiffen, das Männerfinale an 1. Von daher, ja, war es anscheinend nicht so falsch, nicht so extrem falsch.
Man muss ja jetzt sagen, dass also auf dem Niveau wird das wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, dass der Spieler daran scheitert, wenn der Ball von der gegnerischen Seite kommt, er die Chance hat, den Ball anzugreifen, dann an der Netzkante scheitert, so dass er ihn danach weiterspielen kann. Aber auf etwas unterem Niveau kann ich mir das durchaus vorstellen, stimmt, dass ja. Das super, super, super oft passiert. Also Spieler greift den Ball zwar oberhalb der Netzkante an, aber in einer ganz anderen Höhenordnung als da die Profis, schlägt ihn vielleicht sogar Mitte Netz und sichert ihn danach. So, ist jetzt natürlich die Frage, also was würdest du den Leuten da mitgeben, Stefan, oder vielleicht auch Max, wenn ihr dann, also wenn sie dann das nächste Mal ein Spiel auf dem B-Turnier pfeifen müssen, oder vielleicht auch auf dem A-Turnier, dann zu sagen so, ja, ist ein Block oder ist kein Block, oder weil nicht, dass dann der Nächste um die Ecke kommt und sagt, hier, aber guck mal, ich habe hier letztens FIVB Elite-Turnier geguckt, das ist gar kein Block.
Dann sollen die hier jetzt Stream gucken und dann pfeifen wie Stefan Müller, würde ich sagen.
Der pfeift ja generell eigentlich nichts, außer er muss.
Also.
Das ist ja auch so ein Credo der FIVB, sich nur einzubringen als Schiedsrichter, wenn es wirklich sein muss. Auch das wäre vielleicht eine Begründung zu sagen, vielleicht, wenn es unklar ist, vielleicht doch den Pfiff nicht machen.
Ja.
Es war ja auch so ein Ballwechsel danach oder zwei Ballwechsel danach, wurde ein Ball drüben bei Holland abgepfiffen, wo die auf jeden Fall überzeugt waren, dass sie drunter waren und er hat halt innen gepfiffen, dass er mal auf dem Boden war. Es war dann also ausgeglichen. Haben sie auch nochmal richtig aufgeregt. Kurz danach, also stand 1-1 in interessanten Entscheidungen.
Wobei man jetzt sagen muss, so eine Konzessionsentscheidung ist nicht wirklich praktikabel. Sollte man nicht einen Fehler auf der einen Seite mit einem Fehler auf der anderen Seite irgendwie ergänzen.
Das
bringt einen nicht so weit.
Hättest du, Stefan, hättest du vielleicht eine Sanktion verteilt? Weil es gab eine Gelb gegen Zeit.
Ja.
Also die Spielverzögerungsverwarnung. Der Unterschied zwischen Verwarnung und Sanktion, denke ich, ist allen klar. Verwarnung gelb, Sanktion rot, so kann man es sagen, oder Stefan?
Genau, Sanktion geht ab rot los.
Genau.
Und vorher hat der Schiedsrichter alles zu tun. Genau, vorher hat der Schiedsrichter mit zwei Stufen alles zu tun, dass er eben da eigentlich nicht hinkommt. Das ist so das Credo. Erste Stufe ist mit mündlicher Verwarnung, also böse, böse, böse. Und das andere ist eben mit der gelben Karte, was dann auch jeder sieht. Das sind die zwei Varianten. Ich weiß nicht. Das war eine Situation, ich glaube, das war unklar, was da passiert gerade. Vielleicht auch regeltechnisch unklar. Weiß ich nicht. 17-19, ich verstehe den Spieler. Ist ein knapper Spielstand, ist nicht 3-3 am Anfang des Satzes. Ist schon entscheidend gewesen. Sanktionen, die hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Okay. Hättest du ihn noch, ich habe dir privat das Video geschickt, was denn was nach Spielende passiert ist. Da ist dann David Schweiner ein bisschen ausgerastet, auch Richtung Schiedsrichter, hat sich da gefreut, kann man sagen, dass sie dann gewonnen haben. Aber hättest du da noch war eine rote Karte nach Spielende gezogen?
Er hat sich ja nicht ganz zum Schiedsrichter gedreht und was er da gerufen hat, habe ich auch nicht ganz verstanden.
Wir wollen es auch nicht nochmal extra zeigen. Wir wollen David Schweiner jetzt auch nicht so bloßstellen nochmal.
Ich glaube, ich wäre als Schiedsrichter, wäre ich persönlich sauer gewesen, wenn, also im Spiel ist es alles hitzig und es ist immer alles irgendwie, dann können die Schiedsrichter auch viel verzeihen, finde ich, und das ist auch gerade ein guter Trend, dass sie das gut machen, sowohl Halle als auch Beach. Aber dann Abpfiff und dann geht's ans Shake Hands. Und da war der Moment, wo ich es unsportlich fand. Nicht vorher. Nicht das Freuen am Ende, das ist Wut rauslassen, das gehört noch zum Teil des Spiels, das davor, super knappe Situation, er ist sich sicher mit den Regeln, aber nach Abpfiff, Shake Hands, das Ding ist durch, sie haben gewonnen, ist das Einzige, was er sagt, so ein bisschen von oben herab, bevor du das nächste Mal pfeif hier, Digga, lies die Regeln. So, da war so der Moment, wo ich dachte, uff.
Er war sich halt sehr, sehr sicher, dass er recht hat, ne? dass die Regel das nicht hergibt, dass er so pfeift.
Ja.
Und
ja, ja.
Mittlerweile, ich habe eine Nachricht von denen bekommen, sind sie sich da auch nicht mehr so sicher und haben auch zugegeben, dass es scheinbar mehr Interpretationsspielraum gibt, als sie vorher der Meinung waren. Also das haben sie mittlerweile auch eingesehen.
Gut, Wenn es dann ganz oben ankommt, kann man es vielleicht wirklich als Video auch verknüpfen im Casebook. Das gibt's ja. Casebook ist ja mittlerweile mit YouTube-Videos verknüpft. Vielleicht kommt es dann doch rein, das wäre schön. Wäre aber für mich komplett, ja, 360-Grad-Drehung in meinem Kopf, was für mich ein Block ist. Aber passiert manchmal. Also manchmal bin ich da auch nicht so fit. Und die FVB hat oft gute Ideen, was sie mit Regeln meint. Man muss es halt dann nur niederschreiben und sagen, warum das so ist.
Ja.
So. Also bin da völlig offen für alles.
Ja, hier kam die Frage aus dem Chat, ob du das in der Halle genauso bewerten würdest. Also gibt es da überhaupt einen Unterschied in der Blockauslegung zwischen Halle und Beach?
Ja, es ist prinzipiell dasselbe. Also vom Prinzip her ist dasselbe. Ich hätte es genauso in der Halle gemacht. Genau dasselbe. Als Block gewertet und dann anders als im Beach hast du natürlich dann drei weitere Berührungen, wenn es ein Block ist.
Ja.
Genau.
Sieht aber auch schon komisch aus. Stell mal vor, kommt Overpass, ich stehe auf der 2, bin vorne, knack das Ding auf die Netzkante, das Ding fliegt 2 Meter hoch zurück, ich stelle mich hin und spiele das Ding nach außen.
Das ist auch komisch.
Schon. Also, ja, ich weiß nicht. Würde schon für Diskussion auf jeden Fall, egal wie es entschieden wird, wenn das passiert, es würde auf jeden Fall für Diskussion sorgen.
Ja.
Für
den, der. Ja, aber in beide Richtungen, ja, ja, glaube ich, ja, ja, von beiden
natürlich.
Seiten.
Ja, ja.
Ich habe es vorhin ja schon erklärt, aus meiner Sicht wäre es irgendwie nicht sinnvoll, das in die Richtung zu ändern, dass man nicht mehr schlagen darf im Block, weil dann, wo ist die Grenze da? Wann ist ein einhändiger Block noch ein Block und wann ist es ein Schlag? Das wäre dann halt schwieriger. Ich glaube, es wäre leichter, das andersrum zu ändern, aber wir merken ja jetzt, es gibt da keine ganz klaren Regelungen und die Schiedsrichter sind dann da, sich selbst überlassen, das dann zu entscheiden. Bisher.
Ah. Genau.
Stefan, was mich nochmal interessieren würde, wenn jetzt angenommen, das war richtig doll falsch, was der Schiri gemacht hat. Und ihr seid jetzt auf so einem Turnier und es war wirklich eine entscheidende Situation und am Ende leidet vielleicht sogar das Spielergebnis drunter. Also am Ende verlieren vielleicht Perusic, Schweiner und dann habt ihr auch immer einen Vorgesetzten. Kriegst du da mega auf den Deckel? Oder ist es dann einfach, ja gut, Fehler passieren, Schwamm drüber, weißt du selber, war Quatsch. Oder wie läuft das dann ab?
Ablauf normalerweise ist, also wenn alle Bedingungen normal sind, hast du morgens ein Meeting vorm ersten Spiel, 90 Minuten vorm ersten Spiel, mit dem Chef, der jeweils da vor Ort ist, und am Ende des Tages nochmal ein Meeting. Und in der Regel macht man dann eben auch Videoauswertungen von kritischen Situationen. Das kann sein, weil der Chef oder die Chefin das gesehen hat, wird sich das Video nochmal angeschaut, in der Gruppe besprochen. Entweder ist es so klar, dass man einen Fehler gemacht hat oder eben nicht, dass das für alle ersichtlich ist. Oder es ist halt so ein Ding, was vielleicht ins Casebook kommt, dass man das auch nochmal bespricht in der Gruppe und dann gibt es aber am Ende, gibt am Ende zu 95% eine Entscheidung, wie es hätte sein sollen. Aber es gab eben auch das Thema, was ich vorhin erwähnt habe, mit mentaler Behinderung, wenn ich auf die andere Seite laufe, dass man das nochmal relativ zeitnah an die Regelkommission der FIVB schickt. Und so eine Regelentscheidung dann quasi von oben quasi absegnen lässt, von der Regelkommission. Und dann kriegt man am Tag drauf dann eine Entscheidung und dann wird eben gesagt, ja, das nehmen wir auf ins Regelheft und die Entscheidung ist so, wie jetzt in diesem Paris-Fall. Da hat man eben gesagt, nein, es könnte auch eine Behinderung gewesen sein, mentalerweise. Der Spieler ist gehindert worden, eben den Ball zu spielen. Genau, das könnte jetzt aber auch mit der Entscheidung jetzt eventuell passieren in der Zukunft.
Okay, also diplomatisch.
Glaube ich nicht. Genau, also was heißt diplomatisch? Sinnvoll im Sinne des Sports. Da sitzen Leute, die haben jahrelange Erfahrung in dem Sport, ehemalige Schiedsrichter, Funktionäre, wie auch immer. Und die wissen natürlich auch, was der Präsident möchte. Und der Linie wird relativ gut gefolgt und ist auch gut so, dass es eben von draußen kommt.
Und generell ist es ja in den Turnieren so, die Frage kam eben auch auf, also wie entscheidet überhaupt, wer denn nachher die ganzen Spiele pfeift? Das wird ja auch während jedes Turniers evaluiert, oder?
Genau, du hast eine Liste von Schiedsrichtern, die dann kommen. Bei den Elites sind es, glaube ich, 10 Schiedsrichter mittlerweile nur noch. Wir haben auch nur noch 2 Felder. Maximal 2 aus dem Heimatland, die eine bestimmte Qualifikation ausweisen müssen. Und dann 8 andere, möglichst eben 8 andere Nationen. Dass du quasi 9 verschiedene Nationen als Schiedsrichter hast und deswegen eigentlich immer eine Neutralität gewähren kannst. Was geht als zweiter Schiedsrichter, ist auch okay, wenn der Heimschiedsrichter mal ein Heimteam pfeift. Aber im Prinzip anhand der Bewertung kriegst du jeden Morgen einen Zettel mit deinen Bewertungen. Zum Beispiel, keine Ahnung, hat nicht gesehen, dass der Spieler am Netz war, blöd. Oder super, super Pfiff für einen Catch. Hat dummerweise beim Satzball einen Doppel gepfiffen, den man nicht unbedingt pfeifen muss. So Feedback gibt es dann und anhand des Feedbacks und Rankings wird dann eben entschieden, wer ist ja, geeignet für welches Spiel, inklusive eben zum Finale.
Genau. Und das haben wir jetzt gesehen, dass der betreffende Schiedsrichter, der das gepfiffen hat, das Männerfinale an 1 gepfiffen hat.
Ja.
Gibt's da, ist das, weil ich jetzt auch so gesagt habe, Männerfinale, ist das geschlechterabhängig so ein bisschen denn auch? Okay, die Leute pfeifen eher das Geschlecht oder ist das egal, welches Finale man pfeift oder ist da eins höher angesetzt als das andere?
Na, wenn ihr jetzt fragt nach dem Ranking, welcher beste Schiedsrichter quasi welches Spiel kriegt, klar, Männerfinale ist dann schon das Schwierigere. Auf selber Ebene würde ich sagen Frauenfinale. Das nimmt sich nichts, ist halt ein Finale. Also dann ist wichtig, dass du erster Schiedsrichter bist, würde ich sagen. Das will dann auch jeder. Zweiter ist auch wichtig, klar, aber entscheidet eben nicht so, wie jetzt in dem Beispiel mit dem Blockkontakt. Und dann würde ich sagen, nach den Finalspielen sind die Halbfinals die wichtigeren Spiele. Und das dann das Bronzespiel.
Okay, aber Männer und Frauen sind da gleich hoch angesetzt. Das war die Frage jetzt gerade, weil ich so, ja, okay, der pfeift das Männerfinale, das ist das Krasseste.
Ja, ich würde schon sagen, ja, ich wäre happier, ich persönlich, wenn ich ein Männerfinale zum Beispiel kriegen würde, anstatt ein Frauenfinale.
Bist ja auch ein Mann.
Ja. Lassen wir es so dastehen.
Ja, nee.
Nee, es gibt ja auch ein paar hektische Spieler, deswegen, also ich glaube, die Spielerinnen sind immer noch ein bisschen freundlicher als die Männer. Grundsätzlich, ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen aus.
Würde ich auch sagen. Die machen auch einfach wildere Sachen noch, die Männer. Also ich würde sagen, es gibt einfach mehr Entscheidungen pro Spiel, auch was Zuspiel angeht und solche Kontakte. Und dann jetzt mit den ganzen Sprungzuspielen, die entscheidungswürdig sind, wo man als Schiedsrichter evaluieren muss, ob das jetzt richtig war oder nicht.
Die ganze Dichte. Ich könnte mir auch so eine Reaktion wie vom André bei den Frauen nicht wirklich vorstellen.
Meinst du nicht? So Taliqua Clancy oder so? Könnte schon sein, aber vielleicht nicht ganz
so. Aber also nicht so doll. Also ich habe noch nie eine Frau gesehen, die machen das da mehr über Körpersprache. Ich habe noch nie eine Volleyballerin gesehen, die am Schiri-Stuhl steht und den Schiri über Sekunden anschreit. So, also das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die sind dann auch eher enttäuscht vom Schiedsrichter. Und die Männer sind halt eben laut enttäuscht. Und das macht es, glaube ich, aus. Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, was ich im Hallenvolleyball öfter sehe. Gerade bei mir in der Liga, in der zweiten Liga, ist es so, wenn so eine strittige Situation ist, dann passiert es ab und zu, ist es nicht Alltag, aber dass der erste Schiedsrichter nochmal den zweiten Schiedsrichter ranholt und ihn nochmal zu seiner Meinung fragt. Wie hast du das gesehen? Hast du mehr gesehen als ich? Whatever. Und dann darüber hinweg natürlich entscheidet, also seine Entscheidung zählt immer noch. Gibt es das im Beachvolleyball nicht? Ist das irgendwie ein No-Go? Gibt es da irgendwie eine Änderung, also eine Abweichung zur Halle? Weil im Beachvolleyball ist noch nie gesehen, dass das so gemacht wird.
Ja, ihr habt es ja vorhin aufgemacht, das ist das Regelwerk, da steht ja drin, es gibt einen Schiedsrichter, einen ersten, zweiten Challenge-Schiedsrichter und noch Linienrichter dazu. Das ist so das Grundsetting. Zweite Liga haben wir das natürlich nicht. Ich bin auch ein Fan davon, der zweiten Liga, wenn ich ohne Linienrichter spiele, auch einen Doppelfehler zu geben, wenn ich einen Ball nicht sehe. Ja, und am Ende sage ich auch in der ersten Liga, wo ich auch pfeifen darf, zu meinen Kollegen, wenn ich es gerade richtig verkacke und alle sehen es, dann bitte weist mich darauf hin, dann müssen wir das ändern. Weil in der Halle sieht es jeder, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Wir wollen am Ende das richtige Ergebnis haben, egal wie wir da hinkommen und egal wie blöd das aussieht, aber ist besser, das richtige Ergebnis zu haben, als zu sagen, nee, sorry, wir bleiben jetzt dabei, es geht weiter.
Okay.
Das ist so mein Mindset, würde ich sagen.
Also wenn du den zweiten auf dem Ohr hast in der Halle und der sagt dir, oder auch im Sand, oder der sagt dir, Stefan, das war ganz großer Quatsch, was da gerade passiert ist, und sagst du, der war auf jeden Fall tusch, dann hörst du da auch hin.
Nee, gar nicht mal auf dem Ohr, haben wir ganz selten.
Okay.
Nur wenn wir eben die Challenge haben, haben wir es auf dem Ohr. Und dann haben wir manchmal auch so Headsets, wo es nicht richtig funktioniert. Also meistens ist das Mimik-Gestik. Und ich sage halt immer, wir wollen die richtigen Entscheidungen treffen. Tusch sagst du gerade, bei Tusch sage ich, ihr müsst euch 110% sicher sein.
Ja.
Wenn ihr nur 99% sicher seid, ist der Ball halt aus.
Ja.
Tut mir leid.
Ja.
So. Aber das kannst du ja vorher festlegen, wie du mit deinen Kollegen zusammenarbeitest und was du von denen erwartest.
Ja.
Und ich erwarte von jedem, wenn ich einen Scheiß baue, und es ist klar für jeden, dass irgendeiner mich darauf hinweist und dass ich das drehen kann.
Ja.
Ja, ist auch richtig. Das ist die Teamleistung. Das ist die Teamleistung.
Ja.
Und da muss ich nicht irgendwas durchdrücken und dann besser dastehen, weil ich irgendwas schnell entschieden habe. Das ist meine Meinung, sondern die richtige Entscheidung treffen.
Gibt auf jeden Fall Schiedsrichter. Also da gibt es ganz verschiedene Typen, glaube ich, die dann das anders handhaben. Aber es ist schön, dass du das so machst. Stefan, wie sieht's aus? Was steht dieses Jahr noch an Einsätzen? Musst du noch was pfeifen? Oder darfst du noch was pfeifen?
Ja, muss mal gucken, was King of the Court noch bringt. Habe ich auch das passende T-Shirt heute an mit König und Queen. Genau. Mal gucken, was dann noch kommt. Kommt nach Doha und dann glaube ich im Januar ist was geplant in Brasilien vielleicht. Und dann mal gucken, was im Beach kommt. Sonst nichts mehr geplant.
Aber glaub, nächsten Woche. Nicht?
Nee, Finals nicht. Diesmal. Mal schauen, was noch kommt. Eine Halle halt nächsten Mittwoch, glaube ich, bin ich in Berlin. Das ist der 6.12., glaube ich, nächste Woche. Oder das, nee, eine Woche später noch, genau. Das ist dann das nächste. Genau, mal gucken, was das wird. Pokal-Halbfinale.
Oh, nicht schlecht. Dann, Stefan, vielen Dank für die mal Aufklärung. Also, wir haben jetzt aufgeklärt, es ist nicht ganz 100% klar an den Regeln. Vielleicht wird es noch irgendwie geklärt. Du willst es so machen. Er hat so gemacht. Und der größere Teil der Schiedsrichter, mit denen du Kontakt hast, wird es auch als Block werten. Ja, aber hier wird gerade im Chat nochmal das Thema aufgemacht, dass es in der Halle irgendwie auch im Casebook, sobald es eine Ausholbewegung gibt, dass das denn oder dass es klar geregelt ist. Ich habe es im Casebook, auch im Hallen-Casebook nicht gefunden, diese Regel. Und es haben auch ein paar Leute in den Kommentaren halt irgendwie darauf verwiesen, dass es da mal eine Änderung gab und dass die Bewegung entscheidend ist. Aber davon weißt du auch nichts, ne?
Ich kenne das Kommentar, ja, schon. Aber am Ende ist das Casebook halt, was wir haben, das Beachvolleyball-Casebook.
Ja, das sowieso, ja. Ich frage mich nur, woher diese ganzen Meinungen kommen.
Ja, von der Halle. Jetzt finde ich es nicht so einfach zu sagen, 1:1 ist dann eben auch dieser Fall, wenn dann der Halle besprochen und geregelt ist, auch fürs Beachvolleyball zutreffend, finde ich schwierig, das so herzuleiten.
Ja.
Aber bei ein, zwei Sachen machen wir es wirklich auch so, dass wir einfach das noch nicht festgeschrieben haben. Thema ist zum Beispiel, du gibst zwei rote Karten am Ende vom Satz und in der Halle ist es festgeschrieben, du gibst zuerst dem Team, was führt, die rote Karte. Und dann dem anderen Team, egal wer zuerst angefangen hat quasi, um zu vermeiden, dass du dadurch einen Satz beendest. Das ist nicht festgeschrieben aktuell im Beach, aber wir machen es trotzdem genauso. Von daher, ja, könnte sein, dass man das dann auch einfach so übernimmt, weiß ich nicht. Aber ihr habt das ja ganz gut aufgeklärt, auch ohne mich. War ja, trotzdem schön. Doch, schon. Na, dir vielleicht nicht, aber Mathis vielleicht besser.
Hallo. Wir sind beide Top-Schiedsrichter.
Ja, ja.
Wir sind B-Schiedsrichter. Wir sind alle ausgebildete Schiedsrichter.
Ich bin nicht schuld, will ich nur noch mal sagen. Ich bin nicht schuld.
Okay. Sehr gut. Stefan, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast. Und ja, wir werden wahrscheinlich wird dann noch ordentlich weiter drüber diskutiert. Aber ja, ist auch gut so. Alles klar. Stefan, du musst auf jeden Fall auflegen. Weil ich muss ja erstmal rüber reden. Danke dir.
Mach's
ja,
gut, Stefan. Bisschen, genau. Bis dann. Schönen Abend euch. Ciao.
Tschüss.
Ja, sehen wir ihn das nächste Mal in Bremen wieder. Ja, das finde ich auch, also das, was Stefan gerade noch kurz aufgeführt hat mit dem, also Beach- und Hallenvolleyball sind zwei unterschiedliche Sportarten. Und egal, ob dieses Regel, ob das geklärt ist oder nicht in der Halle, es wäre für mich und meine Ethik, was in der Hinsicht, wäre es komplett falsch,
ja,
das irgendwie miteinander zu vergleichen.
Ja, aber also bei so einem Block so,
nee.
Stell dir vor, es ist ein Freeball, der da rüberkommt.
Nee.
Da kannst du schon da mal rüberluschern, ob die das schon geklärt haben oder nicht. Weil das bietet sich ja schon an. Ich hab's halt, wie gesagt, ich hab's auch nicht gefunden in dem.
Ich würde es nur machen, um zu gucken, ob sich eine der beiden Sportarten damit befasst, das zu klären.
Ja.
Ich würde, und dann würde ich auch sagen, okay, warum haben die das geklärt und Beachvolleyball nicht? Aber ich würde trotzdem niemals jetzt, wenn ich da in der Diskussion argumentiere, um irgendwie das als Nicht-Block zu argumentieren, würde ich niemals anbringen, ey, aber in dieser Sportart wird das so und so gemacht.
Ja, ja,
so. Beim Handball, beim Basketball, überall gibt's Blocks. So, wo fangen wir an, wo hören wir auf?
Vor allem gerade, wenn sie es geklärt haben, wundert man sich ja dann, warum sie es nicht gleich übertragen haben. Weil es wird beides von der FIVB rausgegeben.
Ja,
das,
ja.
Vielleicht hat das ja dann doch wieder auch einen Grund.
Ja.
Aber auf jeden Fall spannend, wie Stefan dazu steht. Also es waren sich ja auch in den ganzen Kommentaren, das waren sich alle so wahnsinnig sicher über ihre Meinung. Ich, als ich das Video gesehen habe, halt auch, weil wir haben es hier schon mal erzählt, wir haben gerade diese Ausbildung gemacht und da war das auch ein Thema und da war es komplett eindeutig, dass es eigentlich nur darum geht, wo bin ich, das, was wir vorhin erklärt haben, bin ich über der Netzkante oder nicht und bin ich netznah oder nicht.
Ja.
Und der Ball muss halt noch von drüben kommen.
Ja.
Aber das ist ja schon mal spannend, dass Stefan sagt, er wird es auf jeden Fall, da gibt es gar keine Frage für ihn, aber es ist nicht klar und es ist auch irgendwie gerechtfertigt, wenn man es anders pfeift. Das finde ich, eigentlich kacke. An sich müsste es ja klar geregelt werden jetzt, aber spannend.
Ich habe noch eine Idee, warum die Definition richtig Quatsch ist. Es ist richtig doll windig.
Mhm.
du stehst auf 3 Metern und spielst den zweiten Ball im Bagger, Turm hoch, rüber. Mhm. Ball kommt zurück durch den Wind und ich block ihn. Das steht in den Regeln, steht, glaube ich, nicht.
Doch, da steht, Opponent. Auf Englisch steht auf jeden Fall der Gegner.
Okay.
Dann nicht von der gegnerischen Seite, sondern der Ball, okay, der muss vom Gegner gespielt worden sein.
Okay.
Sonst könnte ich den blocken und dann noch dreimal spielen.
Ja.
Nee, da steht schon vom Gegner drin.
Okay.
Da haben wir Glück gehabt.
Wann hast du die Schiri-Ausbildung gemacht? Diesen Sommer haben wir die zusammen gemacht. Ende des Sommers, was war es? August? Ja. Keine GBT in Bremen dieses Jahr, Max. Das ist interessant. Wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht.
Was soll das?
Wir wollen wieder auf den Bahnhofsvorplatz.
Wir wollen unbedingt auf den Bahnhofsvorplatz. Ja, das ist der tollste Standort gewesen, immer.
Ja, tatsächlich. Also es war immer lustige Turniere.
Ja, es war ein scheiß Standort. Es ist sehr toll, dass es das Turnier nicht mehr gibt. Außer für uns.
Ja, das ist tatsächlich schade. Sickes Studio. Dankeschön. Es sieht nur so aus auf der Kamera. wir wollen uns gleich noch ein Spiel angucken. Ihr könnt vielleicht schon mal mit in den Chat reinschreiben, welches Spiel wir angucken wollen. Es war gerade eine Elite 16 in Brasilien.
Ja.
Und wir haben überlegt, das Männerfinale zu gucken, wo die Schweden die Italiener völlig rasieren.
Ja.
Das Halbfinale zwischen Holland und Italien. Oder das, wo Nicolai Cottafava Perosic Schweiner schlagen.
Finale.
Also da gerne mal Präferenzen in den Chat. Ich wollte noch dazu sagen, ich habe gestern eine Podcast-Folge mit Alexander Samoilovs aufgenommen. Und die ist einfach, die kommt am Donnerstag raus. Und die ist schon verfügbar.
Oh,
auf Patreon kann man sich die schon angucken. Also,
ja, habe ich mir auch schon gekauft. Unglaublich. gute Episode.
Unglaublich. Ist tatsächlich, war eine sehr geile Episode. Ich glaube, ja, da.
Oh, was hat Lioncut noch geschrieben? Block ist halt als Defense Action kategorisiert. Deshalb ist die Ausholbewegung und Angriffsschlag eben zumindest in der Halle als Offensivaktion angesehen und kein Block. Klingt sehr einleuchtend.
Klingt so, ja. Steht also halt in den Beach-Regeln nicht
und
drin.
Und eine Ausholbewegung, wo du vorhin sagtest, oh, könnte schwierig werden mit einhändig, was ist es dann und was nicht, finde ich ja schon sehr klar zu sehen. Ob du hinterher greifst und den Ball zurückspielst einhändig oder ob du ausholst und schlägst, das kannst du schon zu 99% der Zeit.
Ist das nicht kontraproduktiv? Führt das nicht dazu, dass die Leute dann viel mehr dieses Schmeißen machen, was dann ja viel mehr Regelfragen, also dann heißt es immer wieder, war der jetzt zu lang oder nicht?
Ja.
War das jetzt ein Catch natürlich, oder nicht? Weil da gibt es ja auch nicht ganz klar.
Ich bin da voll bei dir. Aber ich finde die
Erklärung finde ich auch gut.
Nur die Auslegung, wie sie da jetzt geschildert wurde von Lioncut, finde ich ist sehr einleuchtend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin gespannt, ob da jetzt irgendwas passiert. Vielleicht war das gut, dass das viral gegangen ist. Vielleicht landet das mal auf dem Tisch. Weil, also ich, wie gesagt, ich würde es gerne, dass es so ist, wie André das auch der Überzeugung war.
Ja.
Weil sonst wird das zu viel mehr Quatsch. Außer allerdings die eine Sache, die ist, man sollte schon einfach dafür bestraft werden, wenn man den Ball ins Netz schlägt, wenn er von drüben kommt. So, das sollte einfach eine Bestrafung sein, man sollte nicht einfach wieder hochspielen können.
Ja.
Aber das ist halt nur so ein dämliches Argument eigentlich.
Ja.
Das sollte man da eigentlich nicht anführen. Ich glaube, es führt aber zu mehr Problemen, als dass es Vorteile bringt, wenn man es jetzt anders ändert.
Ich würde sagen, Flori Potter hat entschieden.
Ja, wenn eine Person sich das wünscht, dann machen wir das so. Dann schauen wir doch mal.
Ja, interessant war auf jeden Fall der Wind. Der ist
komplett.
Das war auch das, wo dann, also meiner Meinung nach hat das Finale Italien so hoch verloren, weil die Schweden diesen Wind so gut genutzt haben.
War krank, ja.
Und wirklich so effektiv Lollipop-Aufschläge mit Wind gemacht haben, dass du so richtig, irgendwann hat es Nicolai auch gemacht, wo du so richtig dachtest, der hat das gesehen, was da passiert und gesehen, wie viele Probleme die haben und dachte sich so, das ist
mal
clever, auch. Das mal
Das war auch mit der Grund, warum Bohm und Segrod so gut waren, weil die haben es auch richtig krass gut gemacht. Die haben keinen Ball höher als die Antennenspitze gespielt und das war einfach richtig kontrolliert. Es sah zwar mal ein bisschen wild aus, weil Jorik so unter den Ball gelaufen ist und dann so rückwärts hat er den einmal kurz gefangen und dann so zugespielt. Das sah richtig wild aus, so als hat ihn doch da mal gefangen und hier. Aber er kam immer clean raus und war nicht allzu lange, aber es sah ein bisschen komisch aus. Aber die haben es gut gemacht. Gleich der erste Ball, glaub ich, in dem Halbfinale war wirklich so ein Ball, den der Groth ungefähr genau auf die Abschlaghöhe von Bohmann spielt und der oben wirklich nur so zack, Lineshot, perfekt in die Ecke. Ich dachte, okay, bei denen läuft's. Fackel im Sturm. Und die Stimmung war krass vor Ort.
Ja.
Also das ist jetzt gut auf dem Sidecourt. Aber es haben auch voll viele so Stories gemacht und meinen, hä, das war richtig krass.
Ich finde es generell auch voll nice, dass es mal wieder so ein richtiges Beachvolleyball-Turnier ist, so am Strand, geil Wasser dahinter, so obvious, kein aufgeschütteter Sand, vielleicht ein bisschen zurecht gemacht, zurecht gekarrt auf jeden Fall, aber Strandsand am Meer, Wind dabei, so, das schockt schon.
Das ist richtig cool. Ist schon mit ziemlich begeisterten Leuten da jetzt.
Es schockt auch, irgendwo in Paris vom Eiffelturm zu spielen, ja. Aber ich finde, das hat Überhand gerade.
Ja, es müsste so 50-50, so mindestens an Strandturnieren sein.
Ja.
Das finde ich auch. Ich frage mich jetzt, ob wir mit Stefans Auftritt jetzt mehr Fragen erzeugt haben, als dass wir Antworten gegeben haben.
Naja, ob woran man sich ja schon langhangeln kann, ist, dass er es anders entschieden hätte und dass der Großteil oder die Mehrheit der Schiedsrichter auch auf Stefans Auslegung gegangen wären. Und dann finde ich, hat man schon als Erkenntnis, ey, es ist immer noch nicht klar, aber wahrscheinlicher ist es, dass es als Block gepfiffen wird.
Ja.
Finde ich schon okay.
Ja, so. Finde ich auch gut. Und es können sich auf jeden Fall alle so sicher sein, okay, ich lag nicht komplett falsch.
Ja.
Es gibt Argumente irgendwie in beide Richtungen.
Das, was da gerade passiert ist, das fällt mir immer wieder auf. Super viele Teams versuchen es über Paolo Nicolai Kurz. Und der Typ ist faul. Das kann mir kein Mensch erzählen. Der baggert die Dinger oberhalb des Kopfes.
Ja, der beugt seine Knie auch nicht.
Der beugt seine Knie nicht und wirklich immer dann auf den Fäusten mit dem letzten Schritt, den er noch machen kann. Und wenn das, und nicht gut. So, nicht gut. Es ist einfach effektiv. Schlag kurz auf den auf. Der hat keinen Bock, den Schritt mehr zu machen.
Ja. Was mir jetzt immer mehr auffällt, wo ich mehr halt von Paolo Nicolai gucke, dass der einfach so ein unfassbar cleverer Spieler ist.
Ja.
Also was du auch gerade gesagt hast, er hat das dann einfach auch gemacht, so.
Ja.
Der fängt auch, der macht immer was Überlegtes eigentlich. Der fängt auf einmal an, jetzt so kurz abgelegte Pokes zu spielen und so aus seinen 2,1 Meter da Abschlaghöhe. Macht einfach kluge Sachen.
Ich find's krass, also das, man sieht, finde ich, wie wenig es ist, daran, wie sie spielen. Aber ich glaube, wenn wir das spielen würden, es wäre so schlecht, es wäre wirklich, also die Grundtechniken würden so drunter leiden und bei denen halt nicht. Und das finde ich.
Das ist immer noch ein ordentliches Spiel.
Ja.
Das war wie, als dieses Jahr in Grömitz, bei diesem absoluten Sturmturnier, alle die krassesten Probleme überhaupt hatten und dann waren Joni und Nates da.
Ja.
Die haben einfach normalen Volleyball gespielt.
Ja.
Malte und ich so, kein einziges oberes Zuspiel gemacht.
Ja.
Nichts, ich habe im Stand rüber gekekst.
Ja.
Die haben ganz normal, haben Topspin aufgeschlagen, ganz normal zugespielt, so, also natürlich alles flacher.
Ja.
Aber bei denen sah das einfach richtig nach Volleyball aus. Aber niemandem anderen, auch nur im Ansatz.
Ja.
Da merkst du dann so den weiß ich nicht, die tausend Stunden.
Tausend Windstunden mehr.
Tausende Stunden Training und Wind mehr.
Und also, guck mal, wie windig das ist.
Ja. Oh, schönes Getränk. Hm.
Das muss ich ehrlich sagen, also das finde ich immer wieder krass, wenn da die Turniere sind, wo die da aus diesen Plastikbechern trinken, so, wo ich mir denke, Leute, gebt euch die Mühe und händigt mindestens irgendwie Trinkflaschen an die Spieler aus, vor dem Spiel, wo einfach Wasser drin ist, also so irgendwas von Nagene oder whatever, wo das dann meinetwegen umgefüllt wird aus diesen Plastikbechern, aber das kannst du doch
nicht machen. Das kannst du nicht zeigen.
Und dann liegen da vor der Auszeitbank am Ende des Spiels 8 von diesen Plastikbechern.
Wir haben irgendwann angefangen, die sehr fleißig wegzuräumen, weil die hatten ja auch in der Hitze durften die bei einem Seitenwechsel trinken.
Ja.
Und dann sind die auch immer zu diesen Bechern gerannt und dann sind immer irgendwelche Escort-Personal ist dann wieder da hingerannt, hat da neue Dinger hingestellt, die ganze Zeit. Aber so trinkt man in Brasilien Wasser. Naja.
Aber dass es auch keine andere Möglichkeit gibt. Also ich würde behaupten, dass es Menschen gibt. Ich finde es schon scheiße nachhaltigkeitsmäßig, aber ich würde auch aus den Plastikbechern trinken. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es Menschen gibt, denen das richtig wehtut.
Ja.
Die wirklich, denen es richtig wehtut, da der Umwelt so zu schaden und die da nochmal einen Schritt mehr bedachter sind als ich.
Ich weiß nicht, ob da so viele von, weil deren, deren Job
ist halt hardcore, ja.
Um die Welt zu fliegen und jedes Wochenende an einem anderen Strand der Welt irgendwo Beachvolleyball zu spielen.
Ja.
Da muss man dann schon so ein bisschen die Moral ausstellen an der Stelle. Hey. Rate mal, wie viele Saisons, ich muss jetzt nochmal einmal auf Samoilov zu sprechen kommen, wie viele Saisons der jetzt schon professionell Beachvolleyball spielt.
Wie alt ist der? 36, 37?
Ich glaube 36, aber kann ich dir nicht genau sagen. Irgendwas Mitte, Ende 30.
Ich gehe mal davon aus, dass es 18 sind.
Es sind 19, er spielt nächstes Jahr seine 20. Saison.
Ja.
Und die wollen aber nochmal zu Olympia jetzt. über Continental Cup oder so.
Eieiei.
Mit seinem Bruder. Der war schon dreimal bei Olympia. Die Linienagent.
Ja, sollen sie machen.
Ja, fand ich auf jeden Fall krass. Weil ich dachte so, ich habe das neulich gehört, dass halt Pedro Solberg, dass der jetzt gerade seine 20. Saison spielt.
Mhm.
Und der sieht
und der halt einfach, ist halt auch schon richtig Opa so.
Ja, der sieht halt einfach auch aus, als wäre er einfach ultra alt.
Ja.
Und es gab auch noch nie ein Turnier, wo der nicht da war. So, der ist halt immer überall. Aber beim Samoylovs hätte ich das irgendwie nicht gedacht, dass das denn doch schon so lange ist.
So windig ist das doch gar nicht, die Linien wackeln
die
nicht.
Die sind halt ordentlich eingebuddelt.
Die sind ordentlich eingebuddelt. Und was man nicht vergessen darf, ist, ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einem Court standst, der dann von der FAWB präpariert ist. Der ist wirklich flach. So, der ist wirklich platt und der wird den ganzen Tag in jeder technischen Auszeit wird dafür gesorgt, dass der wieder platt ist. Und gerade unter bzw. über den Linien wird vor und nach jedem Spiel und in jeder technischen Auszeit abgezogen. Das heißt, die Linie hat gar keine Angriffsluftfläche unter sich.
Ja.
Wie auf unseren Beachvolleyballfeldern, wo die Linie das erste ist, was anfängt zu fliegen im Wind.
Hast du den Ball gerade gesehen? Das habe ich auch gesehen und dachte mir, langsam wird es zu wild, was die beiden machen. Da ist die Rückhand in den zweiten Ball.
Aber das war für mich eher eine Windlösung.
Ja.
So, die, ja. War Dix keine hat, Rückhand, es war einfach so.
Das, nee, hat er so rübergeschlagen?
Nee.
Doch. Gibt's leider keine Zeitlupe zu.
Na gut.
Wir haben uns nicht mehr einig. Guck mal, Tux war schon mal Court-Leveler bei der FIVB. Ich auch. Das auch schon mal gemacht.
Ich nicht, aber ich habe schon mal deinen Weg ins Stadion gewonnen.
Und da darf man in Hamburg auf dem Center Court spielen.
Da darf man Hamburg auf dem Roten Baum Center Court spielen, ja.
Guck mal, Florida sagt auch, das war eine Rückhand.
Ja gut, habt ihr beide keine Ahnung.
Das ist auch so geil in diesen Kommentaren. Ich bin da jetzt richtig eingetaucht, ne, weil da mein Handy ist einfach, das, da geht's richtig, ich überprüfe das die ganze Zeit. Da wird sich richtig beleidigt teilweise, da, die Leute so, jeder, der hier das und das sagt, ist einfach ein Opfer, kann überhaupt nicht Volleyball spielen, ihr seid alles Amateure. Und zwar in beide Richtungen, wird das die ganze Zeit gesagt.
Guck mal, Türks, das habe ich genauso gesehen.
Kein Slice. Ja, ich finde es aber trotzdem bei Nikolai Kotafava jetzt manchmal so, dass sie sich mit diesen schnellen Bällen, ich habe nicht das Gefühl, dass die super doll erfolgreich sind, wenn sie die so viel spielen.
Also vor allen Dingen, weil der Nikolai hat ja auch schon anders gespielt und hat die anderen Lösungen. Der Kotafava ist mit diesem Spielstil auf der Tour aufgetaucht und dem würde ich ja unterstellen, der braucht diese Pässe und den macht das gut.
Ja.
Aber Nikolai, dass der jetzt auch alle angreifen will,
verstehe
ich nicht ganz, weil er einfach schweinehoch ist.
Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass er einfach ultra doll Bock drauf hat.
Ja, macht auch Spaß.
Dass es einfach ihm nochmal so eine neue Challenge gibt.
Ja.
Das war, glaube ich, generell auch das Ding, warum die sich getrennt haben. Irgendwie. Also Nicola Lupo, einfach nochmal was Neues machen, neue Challenge, jungen Spieler nehmen. Und dann können die auch mal ein bisschen Quatsch machen. Und die sind jetzt halt Zweiter geworden. Ist okay.
Ja.
Sind an irgendwo relativ weit vorne in der Welt.
Können wir nachher nochmal. Man muss ja auch sagen, dass Nicola Lupo ganz doll nach dem Vize-Olympiatitel stagniert ist.
Ja.
Ganz klar in der Welt festgesetzt und nicht kein Ausreißer nach oben, wenige nach unten. Und dann kann man sich mal trennen.
Können wir gucken, wie viele Sticker noch auf dem Nest drauf sind, ey. Das konnte man, als ich hier neulich den spontanen Stream gemacht habe, da war in jeder Kamera auf Aufnahme zu sehen, dass halt einfach die ganzen Sticker abgehen, die sie da drauf kleben. Bisschen peinlich.
Ja. Und irgendwie jetzt an Rock the Beach oder ist das Pink schon immer da bei FWB? Bei VBTV?
Nee, wir hatten doch das mit den Pfosten schon und so. Die sind einfach sonst immer gelb. Also das ist, glaube ich, Brasilien.
Ah, okay.
Das ist der Standort, der das jetzt vorgibt.
Okay.
Und Rock the Beach ist auch Magenta. Sagen Sie selber. Ich bin übrigens erstaunt, wie gut das funktioniert hat mit dem Videocall.
Ja, mega geil.
Kommen wir
auch, also wie gut die Qualität auch vor war.
Ja. Black Friday-Kopfhörer. Nee, sind
war gut.
Aber die sehen teurer aus, als sie sind auf jeden Fall.
Aber hören sich gut an.
Ja. Ich spiele wirklich nur den schnellen Ball.
Ja. Gut, jetzt in dem Wind natürlich auch noch mal mehr sinnvoller.
Ja. Ja, ihr könnt euch Leute wünschen, die wir noch das nächste Mal anrufen.
Ich glaube, für so 20 Minuten werden so gerade, was Spieler angeht,
da
wenn die Dienstagabend Zeit haben,
ist auch also, was anderes, als wenn man jetzt sagt, hey, hast du mal anderthalb Stunden Zeit für einen Podcast, wo du dich noch irgendwie konzentrieren musst, als ein bisschen Quatsch zu reden.
Ja.
Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Also, glaube ich schon, an Handynummern soll es, glaube ich, nicht scheitern.
Ja.
Oder Möglichkeiten, die Leute zu erreichen. Also wenn ihr da Wünsche habt, immer her damit.
Mit Erik Horeng habe ich geschnackt. Der hat, ja, der gibt viermal die Woche bei uns Trainings, außer Dienstag. Deshalb bin ich ja auch hier. Der Tag ist natürlich für seine Familie da, hat er mir gesagt, auch vollstes Verständnis. Aber vielleicht wäre es ja nochmal einfacher für ihn, wenn er einfach eine Stunde per WhatsApp-Call dabei ist,
ja,
und du ihm irgendwie vielleicht noch den Screen teilen kannst, oder er nebenbei den Stream guckt oder so, ja, und man da sich über ein bisschen was unterhält.
Ja, wäre auf jeden Fall ganz angenehm. So ein Olympionik,
Stützpunkttrainer.
Diplom-Trainer. Alles Trainer, was man machen kann.
Tolle Wickler-Trainer.
Bundeswehr-Trainer.
Und jetzt KDV-Trainer.
Und KDV jetzt.
Das jetzt hat er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht.
Hoffentlich nicht. Na, wer weiß, wie viel Bock man denn wirklich noch hat auf Volleyball irgendwann. Also der ist heiß, der ist einfach, lebt das total, ne?
Ja. Also das Pensum, was er jetzt bei uns fährt, ja, also es ist geisteskrank.
Irgendwann,
das hat kein Trainer, ja, vorher in Kiel jemals, ja, ja, gemacht. Das ist schon heftig.
Uff. Ist jetzt auch nicht so, als würden sich Spiro Szczęsny gar nicht wehren, sondern Nikolaj Kotlafava machen einfach ein paar Big Plays die
ganze Zeit. Auf jeden.
Und Nikolaj schlägt nur taktisch auf, ne?
Ja.
Obwohl,
nee, er hat auch einen Topspin, aber der ist so Center Court, Arena, Laborbedingung. Der ist nicht so, den mache ich mal so, sondern das ist dann so ein ganz...
Und dann dreht er noch eine Stadionrunde danach, wenn er den einmal getroffen hat. Das war mein Handy, einmal getroffen hat. Und der Samu geht ja auch drauf komplett. Also,
ja.
Ich meine auch eigentlich gerade eher, dass er es jetzt gerade macht. Also er macht immer entweder den langen, den Lollipop, mhm, hinten auf die Linie oder einen kurzen, der auch gerade fast erfolgreich war. Finde ich übrigens krass, wie auf der World Tour einfach alle so richtig casual, lateral, dichte Bälle zuspielen.
Ja.
Und sobald du ein Level runtergehst, kann das kaum jemand.
Ja.
Da ist das outstanding. Wenn, ja, wenn das jemand macht, dann ist die Annahme halt schlecht.
Ja.
Und die machen daraus immer mega gut. Das sehe ich auch bei Sven und Lukas ganz oft. Dass Lukas relativ oft irgendwie ein bisschen nach vorne sprinten muss und lateral, mhm, zuspielen muss. Mhm. Das muss man halt auch so viel, krass viel üben, ja, damit die das hinkriegen. Weil wenn du halt anfängst, Volleyball zu spielen, so, du pritschst halt gerade aus.
Ja, vor allen Dingen pritschst du nie außerhalb deiner Balanceachse, sage ich mal. Wenn du normal pritschst, ist der Ball ja im Mittelpunkt deines Körperschwerpunktes auch. Und dein Körper begleitet den Ball. Und da musst du ja außerhalb deines Körperschwerpunktes spielst du dann den Ball. Ist schon nicht einfach. Also ich sage, also ein Niveau, ja, also in Timmendorf, ab Halbfinale können das die Leute vielleicht, ja, dauerhaft.
Ja. Ben und David können das auch gut, fällt mir gerade ein.
Die machen das richtig oft. Die krass.
Ja.
Aber Yannick Kühlborn, nimmst du mir nicht übel, der fällt ins Netz dabei. Ja.
Oh, hat Nikola gerade zwei Asse im Sprung gemacht eben?
Ja.
Wir haben es verpasst. Perfekt. Das hat einer der Trainer da in Norwegen, der Vater von Emilie Olimstad, der meinte irgendwann, der war jetzt länger raus, so, der war so die letzten 10 Jahre war der nicht mehr da, war vorher Trainer und ist quasi jetzt irgendwie vor 3 Jahren da wiedergekommen und hat irgendwie ganz viele mega neue Perspektiven da mitgebracht und meinte eigentlich auch so, warum fangen wir nicht jetzt einfach mal an, wir Norweger, und spielen einfach nur noch lateral zu. Wir richten uns immer Richtung Netz aus.
Ja.
Haben dadurch die Vorteile auf den zweiten Ball viel besser.
Ja.
In egal welcher Variante.
Ja.
Können halt dann im Sprung angreifen, können rüberpritschen, egal. Und wir verraten auch nicht von Anfang an, wo wir den Ball hinspielen, weil wir zusätzlich auch noch auf den Zuspieler zu anlaufen.
Ja.
Das heißt, wir können eigentlich in beide Richtungen zuspielen.
Ja.
Haben eigentlich nur Vorteile. Es ist natürlich viel schwieriger, aus, ja, den Gründen, die du gerade gesagt hast.
Ja.
Aber wenn wir jetzt damit anfangen würden und da drin die Besten wären,
ja,
dann können wir das Spiel verändern.
Ja.
Also, und haben das so ein bisschen geübt. Machen sie jetzt zwar nicht, aber er war auf jeden Fall eine Idee.
Wenn das irgendwann der Trend sein sollte, dann werden im Deutschen Volleyballverband erstmal alle Trainer rausgeschmissen.
Ja. das könnt nicht mehr geradeaus spielen. Das geht nicht. Ausrichtung, was ist das? Nee, fand ich aber eigentlich eine interessante Idee. So. Ist zwar für, also du musst halt schon ein gewisses Level irgendwie erreicht haben, um das hinzukriegen.
Kannst du halt nicht in der Breite mit anfangen, genau. Wir können jetzt nicht zu Leuten, die ihre ersten Berührungspunkte mit Beachvolleyball haben und denen sagen, pritsch mal immer mit dem Kopf zum Netz. Das
geht die komplett in die Hose. Die können ja eh schon nicht pritschen.
Ja.
Das, also pritschen beibringen ist sowieso schon,
ja,
das unmöglich.
Ja.
Und dann das auch noch zu sagen, ja, du kannst eigentlich lang pritschen, wo du willst. Egal. Soll halt ankommen. Ja, dann müsste Kopf auf jeden Fall anders heißen. Links, rechts. Ja, aber relativ einfach eigentlich.
Eins, zwei.
Ja, heißt eh schon nicht Kopf bei den ganzen Leuten.
Ja. Nils und Clemens habe ich jetzt gehört, da über die On-Court-Mics, so der halbe Außenpass, also der ein bisschen treibt, der heißt jetzt neun und so, ganz viele Sachen.
Neun?
Ja.
Ist klar. Aber wir müssen gleich noch einmal die Proto-Final-Liste gucken.
Ja.
Nach dem Spiel.
Ja.
Ja, ja. Also es ist jetzt, nach diesem Turnier ist Philippinen, Nuvali, Challenger.
Challenger.
Jetzt ist noch ein Challenger auf den Philippinen. Mit relativ guter Besetzung sogar. Es ist das Proto-Final die Woche danach.
Da würde ich auch gern spielen. Einfach so.
Philippinen.
Auf den Philippinen.
Ja, ist nett. Das sah auch echt gut
so
aus.
So wie damals hier Malediven. Alter. Die Spielerhotels. Ja. So richtig so ein
also geiler Instagram-Hotel,
so,
ja.
So, ja. Auf jeden. Da sind Arman Helwig über, das war ein Durchbruch.
Auf den Malediven?
Ja, weil es da so windig war.
Ja.
Und die haben da die ganze Zeit Sprungzuspiele rausgezogen. Und alle hatten Probleme mit dem Wind.
Ja. Und danach ist noch King of the Court Finale oder so. Und dann ist die Saison auch tatsächlich mal
gar nichts von gehört.
Vorbei. Ich auch
mein
nicht
Fehler, so aber
nee, das also hab, ich habe das auch nur von dem Samolovs gehört, der hat mir das erzählt. Dann ist die Saison tatsächlich vorbei. Jetzt ist so die Olympic Ranking, ich habe ja nochmal so einen Artikel geschrieben da, ist relativ ja, eingepegelt. Aber da sind noch tatsächlich noch ein paar Teams dabei, die da noch ein bisschen was verändern können. Uff. Alter.
War das Hybrid?
Ich glaube, es war normal ein Topspin.
Okay.
Aber aus der Schulter.
Und der spielt schon, also der spielt so viel Beachvolleyball und ist genauso bleich wie du, Max.
Ja,
hat er dazugelernt.
Ja, jetzt gibt's das nicht mehr. Zack. Aber wie gesagt, man muss sich fragen, ob die Schiedsrichter das lieber wollen, dass die Leute jetzt nur noch schmeißen.
Ja.
Denke nicht. Oh, wir sind übrigens wieder dabei, dass wir immer noch das Follow-Ding da oben haben über uns, was noch vom letzten Stream übrig war. Mhm. Das kann eigentlich nicht angehen.
Nee.
Das muss sich auf jeden Fall noch verändern.
Da muss jetzt jemand reinzappen.
Da muss jemand reinzappen.
Dilo macht den auch mal einen zweiten Account. Oder Lasse. Ich glaube, Lasse ist auch da. Der guckt zu. Der
ist noch ohne. Ist noch ohne Fahrschein.
Weiß es nicht.
Eieiei. Das ist natürlich nett, wenn der schnelle treibende Pass das dann hergibt.
Was man zu dem Spielstil einmal sagen kann, was ich unglaublich beeindruckend an Samuele Cortafava finde, ist, dass er aus diesem schnellen Ball nicht wie die meisten Leute zieht, so wie Arman Helwig es machen, so wie viele es tun, sondern es ausnutzt, dass der Blocker nicht ganz aufgebaut ist und jedes Mal High Hands geht, also jedes Mal hoch in die Hände reingeht,
ja.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen Killblock kriegst, weil der wird nicht fertig sein, der Blocker, ist so gering und er macht es so oft, entweder der schnelle Shot über den Block,
ja.
Der dann extrem schnell ist, weil er nicht fertig ist, oder wirklich mit allem, was er hat, so früh er kann, doll rein.
Ja, hat gerade so einen gasigen Topspin-Aufschlag gemacht. So. Crown Series Finals, 13. oder 16. Dezember.
Mhm.
Vielen Dank.
Wie kann man diese coole Box da machen?
Das ist, wenn man das erste Mal was reinschreibt. Ich stehe auch drüber.
Ja. Und dann kann man direkt einen Videoanruf machen da rechts, oder was?
Das weiß ich nicht.
Da Tag wieder, früh hoch am Block, hat diesmal nicht geklappt, aber und halt super breaklastig alle Spiele, ne? Also
aber alle sind doch mega viele im schnellen Abschluss unterwegs.
Ja.
Ganze Zeit, aber
ja.
die Verteidiger oder auch die Blocker sind dann noch ganz gut drauf eingestellt irgendwie. Ich finde das immer noch am beeindruckendsten bei diesen World Tour Verteidigern, wie die es schaffen, die Bälle auf ihrer eigenen Seite zu lassen,
ja.
wenn sie abwehren. Der war ein bisschen flach. Das ist sein Lieblingsball.
Ja.
Nee, das finde ich richtig beeindruckend. Das können die alle
ja.
sehr, sehr, sehr gut hacken, den einfach hoch, bringen
ja.
den Winkel irgendwie nach oben.
Ja.
Und das ist einfach super schwer bei diesen Bällen, die da gespielt werden. Mit dem Tempo. Ja, das war jetzt eine Situation, wo das nicht so richtig gut geklappt hat mit dem.
Nee. Davor auch schon nicht. Ich hätte es nicht sagen dürfen.
Mit dem ganzen schnellen Dings. Kommen wir wieder auf Samolovs. Er hat einfach auch erzählt, dass die halt die waren einfach die Ersten, die das gemacht haben. Mit Abstand. Sprung zu Spiele und überhaupt ihr Spiel auf den zweiten Ball aufzubauen.
Ja.
Dann kamen die Polen.
Ja.
Und dann, 10 Jahre später, haben es die Schweden auf ein anderes Level gehoben.
Ja.
Aber es ging gar nicht anders.
Wer auch damit, also wer das konnte, aber nicht so oft angewendet hat, weil sein Partner es damals noch nicht hingegeben hat, war Fijalek.
Mhm.
Der hat auch viele erste Bälle gepritscht und so. Und ja. Der war da auch schon einer mit der ersten. Als er damals noch mit dem ganz, ganz, ganz jungen Pyrrhül zusammengespielt hat.
Ist das ein Zweisetzer oder ein Dreisetzer?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Scroll mal einmal, zeig mal die Zeit. 3 Sätze.
Ja, Tiebreak. Alles, was über
50, 55 ja, Minuten.
50, ich glaube.
50.
2 Sätze, 50 ist schon
ja.
Selten.
Ein bisschen drauf an, wie viel Vorgeplänkel ja. Vorher ist.
Das wäre immer noch der geilste Service überhaupt, wenn es einfach eine Zusammenfassung geben würde, wo jede Pause rausgeschnitten ist. Das gibt es ja beim Football.
Mhm.
Da guckst du in so ein Footballspiel, das dauert immer so 40 Minuten, das ist halt wirklich nur alles, was nicht Spiel ist, selbst auch die Wiederholung und so, alles raus, sondern das sind nur die Plays.
Mhm.
Das wäre richtig geil. Das kann doch locker so eine AI.
Ja, safe.
Das ist dann echt nicht schwer, Volleyball World.
Ich habe mich gestern mit meinem Zuspielkollege darüber unterhalten, was die so für Scouting-Software ist, der war 3 Jahre in Amerika, was die für Scouting-Software nutzen und die können alles schon. Die, also alles.
Ja.
Da lädst du einfach die Videodatei rein und dann scoutet der alles. Annahme, also rendert einfach dann, also lädt einfach und dann hast du alles. Separiert auf jede einzelne Aktion, die AI, das Programm erkennt, ob es ein Aufschlag ist, ob es ein Angriff ist, whatever. Scoutet sofort deine Annahme, weil sie sieht, ob der Zuspieler mit 2 Händen reinkommt oder nicht, in welchen Positionen des Cordes es ist. Und denke ich mir so, wo sind wir denn in Deutschland?
Bei uns sitzt irgendein Otto und muss da das eintragen die ganze Zeit.
Bis, richtig. Bis zu den BR-Volleys.
Ja.
So, ne?
Also, richtig aufwendig.
Ja.
Also wirklich aufwendig.
Ja.
Mit jahrelanger Ausbildung, damit man das halbwegs schnell hinbekommt.
Ja.
Ja, stimmt. Eigentlich ist es dämlich, dass man sieht, wie lange das Spiel dauert, ne?
Boah, ich finde es, mich stört es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir. Wenn das Spiel nicht live ist, ist es mir ganz egal, ob ich weiß, wer gewinnt oder nicht.
Ja. Ich will's einfach. Musst halt überlegen, wenn du es wirklich so gucken willst, es ist so in der Nacht und denkst, ach, nächsten Morgen gucken wir das. So, wenn du so machst, ohne Ergebnis gucken, ohne alles.
Ja, gut.
Und dann siehst du halt, okay, es sind 3 Sätze und es steht 2018 im zweiten Satz für das Team, was 1-0 gewonnen hat, und denkst du, aha.
Ja.
Naja, die machen also nicht den Punkt.
Und du weißt ja schon, dass, wenn der erste Satz durch ist, weißt du schon, wie der zweite ausgeht. Ja.
Dann kannst du den auch skippen, so ungefähr.
Würde ich hier tatsächlich auch vorschlagen. Lass uns den dritten reinziehen.
Ja. Also, ja.
Also, ich finde, das Spiel ist super ausgeglichen.
Kannst du mal das Ende vom zweiten angucken.
Und überrascht mich jetzt nicht, dass das ein Dreisatzspiel ist. So. Also, da. Ja,
wie du sagst, beide breaken die ganze Zeit hin und her, ist halt nur die Frage, wer
zu hoch zum Schmeißen.
Die Frage, wer halt in zu einem günstigeren Moment breakt.
Ja.
Wenn sich André Perisic schon wegdreht, dann war er hart.
Ich finde die beiden einfach nice zusammen. Auch die Teamchemie. Wie?
Bei Perisic Schweiner?
Oder nee, bei Nikolai Kottafava. Bei Perisic Schweiner sehe ich die Herausforderung nicht so groß wie bei Nikolai Kottafava. So mit so einem Alters- und Erfahrungsunterschied so gleichberechtigt auf dem Court zu wirken, finde ich irre. Also wie viele Spieler kennen wir? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr könnt euch Leute denken. Auch aus dem deutschsprachigen Raum, die sich einen jungen Spieler nehmen und denken, sie sind dann die Bibel und erzählen dem Jungen schon erstmal, wie Volleyball funktioniert.
Ja.
Obwohl der vielleicht schon besser oder genauso gut ist.
Ja, gibt es mega viel. Also natürlich krasser, wenn der Altersunterschied da ist. Gibt es auch, wenn die einfach ein bisschen erfahrener oder so sind.
Ja.
Diese Spielertypen, die das dann einfach raushängen lassen. So, das hat man nicht das Gefühl, dass das Nikola so macht, sondern der nimmt ihn so richtig an die Hand.
Ja, auf jeden.
Sie sind so ein richtiges Team. Ist sogar Captain. Weil der Papa noch die Pause braucht.
Ja, auf jeden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen Joni Erdmann-Vibes bei Paolo Nicolai so, wir schon wieder weitermachen jetzt und jetzt Sport und
So ein Ärger. Wäre auch mal gut jetzt so eine halbe Stunde Training gehabt. Ja, wir können auch jetzt Feierabend machen sonst. Ja, das wäre schon einfach, wenn die einfach die Zeit nicht anzeigen, wenn man draufklickt. So. Also Das steht schon, wenn du das Video angezeigt bekommst, steht schon, dass es
ja,
45
ist. Ja.
Das muss da dann
wenn man das weg, wenn das da nicht wäre, dann könnte man es einfach anmachen, weggucken, warten, bis das Spiel anfängt zu laufen, dann ist ja der Balken unten weg.
So, let's go Hybrid. Uff.
Hybrid, der fällt.
Leute, da steht immer noch das, der Sub von eben. Wir können, das kann nicht sein. Es muss mindestens, wir können nicht mit dem gleichen Namen oben anfangen, mit dem wir, aufhören, mit dem wir angefangen haben. Das funktioniert nicht. Sich irgendjemand erbarmen, Alter.
Also, wie stark ist das von Paolo Nicolai?
Ja, hast du die Beinarbeit auch gesehen?
Er dreht sich viermal um die eigene Achse. Ja.
Dann hält er noch die Arme hin.
Kriegt den Ball aus dem Rücken, um dann aber ausgerichtet zu sein. Crazy.
Ja, so muss man es machen.
Ja, und also solche Bälle sind dann, so schlägst du Weltmeister mit solchen Bällen.
Ja, er ist kranke Abwehr.
Hast durch
richtig schweres Zuspiel und dann der Shot eben war ja auch einfach geisteskrank. Und dann 3-0. Erstmal Pause auf die Plastikstühle.
Und egal da, wer da gegen wen spielt, 3-0 in dem dritten Satz ist ein dickes Brett.
Ja. Was sind die Becher? Oh. Was gibt's da?
Alter. Da haben wir schon mal drüber geredet.
Alter, Kreide.
Also was ich glaube, ich weiß es nicht. Es wurde auch noch nie irgendwo erzählt. Ich glaube, es ist Babypuder.
Ja?
Babypuder wegen Schweiß? Für Spitzerhände.
Mhm. Kann gut sein. Wir haben da schon mal drüber geredet?
Ziemlich sicher.
Ja, kann gut sein. Ja, ich meine, diese Kreide. Also, man kennt sie vom Turn. Ich glaube, es ist nicht exakt das gleiche, was die Basketballer benutzen. Die haben auch so Chalk am Start. Aber das sieht komplett anders aus, die Packung davon.
Beim Turn ist es Magnesium.
Ja, genau. Ja. Und beim Basketball ist es, glaube ich, leicht was anderes.
Ja.
Aber die haben auch so ein Puder, was sie da drauf machen. Irgendwas dazwischen wird das sein. Um halt einfach, egal, ob es jetzt um diesen Schweiß wegzumachen oder einfach für mehr Grip ist.
Ja.
Ist auf jeden Fall erlaubt und wird ziemlich wenig benutzt. Aber ist doch nice.
Ja.
Soll er gut machen. Könnte man auch in der Halle, wenn sich die Annahmespieler mal die Unterarme trocken machen.
Das wäre crazy, ja.
Die Schweine.
Ja. Es gab einen, der hat lange italienische Nationalmannschaft zugespielt. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Ich bin nicht so bewandert in der Halle, aber ich erinnere mich, es gab einen, der hat mit Handtuch in der
Hose gespielt. Der hatte so ein geiles Handtuch dran.
Ja.
Das finde ich auch gut. Ich habe auch schon mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. Irgendeiner brasilianischen Übertragung, glaube ich, der hatte so das in die Hose so reingenäht.
Geil.
Hier so an der Seite, dass er es so machen konnte, nur einfach. Und dann war das so hier so ein Stück Handtuch angenäht.
Schockt.
Ja.
Ist auch eine geile Routine.
Ja, ist
also,
voll gut.
Also vor dem Ballwechsel.
Ich hatte mal eine Zeit lang, hatte ich hier am Bein, hier so innen, absolut keine Haare mehr, weil ich immer mit meinen Schuhen einmal so hier lang gegangen bin. Ja.
Geil.
Das war wirklich so eine kahle Stelle. Habe ich dann aber irgendwann verändert die Routine auf jeden Fall. Auch geil. Ich glaube, du kannst dir momentan tapen, was du willst. Grip Tape vom Skateboard oder was? Ich weiß nicht, ob du das willst.
Ist echt die Frage so, wann greift ein Schiri ein? Wenn ich mir jetzt Handballharz an die Finger fetz, was total dumm ist,
ja.
Aber was macht der Schiri dann?
Ja, wahrscheinlich
wird mir dann eine rote Karte? Also unsportlich.
Darfst du es noch nicht weiterspielen irgendwie. Aber
kriege ich dann eine Toilettenzeit? Oder?
Das ist irgendwie abmachen, ne? Stimmt. Ja, dann kannst du ja auch überall einfach Chinesio-Tape hinhauen.
Ja. Sind ja auch also mittlerweile diese Armsleeves, die da tragen, die schon so eingebohrte Ellbogenschützer und da ein bisschen dicker, da ein bisschen dünner, also da gibt es ja auf jeden Fall
was. Ja, darf man auch ziemlich alles irgendwie momentan. Kennt auch mal so eine Art schnellen Pass, ne?
Mhm.
Und den gibt es von André Perosic häufiger.
Ja.
Diesen, aus der Rallye den blinden über die Schulter so.
Ja.
Den er einfach spielt, weil er denkt, da ist keiner.
Ja.
Und mittlerweile, also Samu hat ihn auf jeden Fall raus.
Ist halt auch ein Ball, der ist, wenn du nicht siehst, ist er clever, weil er kann sowohl, also er wird nicht geblockt und er kann sogar noch, ein Rainbow kann auch noch erfolgreich sein, wenn der Abwehrspieler auf der Seite steht.
Ja.
Wenn er gerade einen falschen Schritt macht, dann ist das ein Punkt.
Und es würde auch schwer, den wieder aufzubauen. Jetzt haben die ihn eingestampft.
Ja.
Aber so oder so ist auf jeden Fall besser
aber
als
auch, den Ball. Weil Cottafava den erwartet hat, glaube ich.
Ei. Jetzt legt er auch richtig los. Das ist krank. Uff,
ja, gut.
Also, Paolo Nicolai hat den krankesten Riecher auf jeden Fall gehabt, den es gibt, ist von dem besten Abwehrspieler aus seinem Jahrgang, Daniele Lupo, zum einem der besten Spieler, ich weiß nicht, was ist der, 2000er oder 2001? Einem der besten Spieler aus
2002, dem Jahrgang. 2002, glaube ich.
Ja. Er kommt nur darauf an, ob da jetzt Armand Helwig mit in dem Jahrgang sind oder nicht. Ob er der talentierteste Spieler in diesem Jahrgang ist, aber da hat er auf jeden Fall ein ganz gutes Händchen bewiesen. So krank. Black Tape, was ist das? Also einfach schwarzes Tape oder was? Oder da würde ich gerne nochmal aufgeklärt werden.
Ich denke, es geht darum, weil, schau mal, wegen Challenge Block, ich denke, weil man es nicht sieht.
Ja, wieso nicht? Also, eine Kamera.
Ja, wenn du deine ganzen... wenn du dir deine ganzen Arme schwarz machst und du in Riesenhallen spielst,
ja, ja, gut.
Und dann die Kamera zeigt von unten nach oben. Der Hintergrund ist definitiv schwarz, weil es dunkel ist.
Generell irgendwie dunkel.
Weil das ist ja nicht ganz Halle ausgeleuchtet, sondern nur der Court und die Zuschauerränge sind dunkel.
Ja, ja, ich denke mal auch, dass es für Handballharz auf jeden Fall nicht lange gut gehen würde, wenn das jemand machen würde. Warum auch immer man das tun sollte.
1998, ei. Wie sicher ist das? Also.
Ich bin da raus. Komplette Hände tätowieren wäre auch geil. Ja, die Italiener, wenn die so gespielt hätten wie jetzt im Tiebreak im Finale, wäre es auf jeden Fall nicht so eine deutliche Reise gewesen.
Ja.
Aber das, aber die, da hängt also, einfach von Filmen ab.
Das, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich werde spoilern, Armand Helwig haben sich so einen guten Plan im Aufschlag gemacht und dieses schnelle Spiel von den beiden so krass unterbunden und da so diszipliniert drauf geblieben. Ja. Das ist einfach eine komplett andere Ausgangslage. Also ich finde es dann schwierig zu sagen, hätten die so im Finale gespielt, wäre es anders oder wäre es knapper geworden, weil Armand Helwig die einfach überhaupt nicht in diese Ausgangssituation kommen lassen hat, dieses Spiel aufzuziehen.
Ja, ist auch einfach clever. Und hier, also hier war es genau andersrum.
Hier war es genau andersrum.
Die haben im K2 in Blockfeldabwehr komplett den richtigen Riecher oder den richtigen Plan gehabt vorher schon oder einfach in der Situation immer das Richtige gemacht. Und deswegen sehen gerade die Weltmeister schwarz.
Und jetzt trifft er, also jetzt ist aber auch jeder Touch ist der richtige.
Ich finde, das sieht so lustig aus, wenn Paolo Nicolai losläuft, zum Sprint ansetzt.
Ja.
Ist wie ein Storch.
Ja. Und auch mit dem Buckel dann immer so, schon so.
Aber er macht so eine Art Kniehebelauf da irgendwie. Das ist so eine lustige Technik. Da war es jetzt nicht so. Also er hat immer so eine, nach dem Block immer, wenn er da losläuft. Oder auch wenn er zu diesem
kleinen
auf die andere Seite läuft. Sieht fast so aus, als hätte er das mal irgendwie irgendwo gelernt, so dass er jetzt so loslaufen soll, weil irgendwie ein Trainer meinte, dass er dann schneller ist.
Wikipedia sicher, wird das wohl stimmen. Also.
Denke auch.
Ja, dann ist er gar nicht so jung. Der Gute. Der ist ja auch mit irgendeiner Italienerin zusammen, oder?
Ja, Valentina.
Ja.
Valentina Gottardi. Also war, ich habe das vor 2 Wochen schon mal gefragt, ob das immer noch so ist. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber er war auf jeden Fall mit Valentina Gottardi zusammen. 98. Ja, da ist er auf jeden Fall der Allerbeste. Muss er sich mit Sven streiten. Also, aber ich denke mal, dass er da gewinnt. Aber ich dachte, der wäre jünger.
Haus hoch.
Sven und Milan. Die haben man, die haben auch irgendwas Internationales mal zusammengespielt.
Milan und Sven?
Ja.
Eine ganze Saison, glaube ich.
Ja, also nee, ich meine auch, also internationale Höhepunkte. Okay. Und irgendwas kriege ich nicht zusammen, was sie da an Misserfolgen gesammelt haben. Weil die internationalen Titel hat Sven auf jeden Fall mit Julius geholt.
Ja.
Auch ein U18 Europameister.
Ja. Aber auch, also Sven damals und Milan wahrscheinlich immer noch, sind beides eher Spieler, die einen technischen Zuarbeiter brauchen.
Ja,
und da würde ich es bei Sven jetzt nicht mehr sagen. Bei Milan schon. Milan braucht den perfekten Pass.
Ja.
Und dann ist Milan richtig krass.
Das stimmt.
Wenn er ihn nicht hat, dann ein bisschen weniger krass.
Ja. Ja, krass.
7-12, aber langweiliger dritter Satz,
dass komplett
so dahin plätschert, also mit was 7-2, 8-2 gestartet oder so.
Aber da, also bei Tschechien klappt auch nicht so viel mehr.
Ja,
ne? Also
das ist dann so
paar Touches. Typisch, wir haben, ist jetzt nicht so, dass sie einfach jeden Ball ohne Touch irgendwo auf dem Boden spielen, sondern die sind da dran, haben unlucky block touches.
Ja, selbst die Bälle, abwehrbar. Die du dann abwehren könntest, wehrst du nicht ab.
Ja. Alter, ist das, wenn ich, guck mal, nicht gehen. Es sieht so aus, als wenn sie so gegen den Wind angehen und nicht vorankommen. Ja. Krass, ey. Ist auch nochmal mehr geworden, oder? Ist mir eben nicht so aufgefallen.
Uff. Das scheinen ein, zwei richtig miese Böen gerade eben gewesen zu sein.
Und dann gibt's aber nochmal den Block.
Ja.
Wie viel Prozent von Sven erreicht Lukas? Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht.
120?
Ja.
Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass es auf jeden Fall mehr werden. Aber das ist schwer zu sagen. Die sollen jetzt erstmal zusammen ihre Prozente erreichen. Als Team. Ja, 14,8. Das Ding ist mehr als durch.
Ja, dann gucken wir gleich nochmal in die Finals-Liste rein.
So ist es. Wir können auch einmal kurz bei den Philippinen reingucken. Und da gibt's den Wurf. Uff. GG. GG.
Kleiner Spoiler. Nicolai Kotafava sind dabei und das Ergebnis war nicht ganz unwichtig, oder?
Dafür weiß ich nicht. Hab ich nicht.
Die sind relativ weit unten drin.
Ja. So. Ah, hier ist gerade Philippinen offen. Was wir jetzt nächste Woche oder jetzt, ich glaube, morgen geht's los mit der Quali, ne, übermorgen scheinbar. Aber ein paar gute Teams dabei, Herrera, Hotte, Schubert, Seidel, Pressout, Evans, Buddinger, die einfach richtig Bock haben. Die spielen einfach jetzt alles, weil sie halt gegen ihre Ami-Teams antreten. Die sind, warte mal, die sind hier, ein Platz hinter den Olympiaplätzen, theoretisch.
Ja.
Aber sie müssen halt hier hin.
Mhm.
Weil Crab Runner und Patin Benisch nach vorne drin sind.
Ja.
Und Hotte Schubert haben auch Bock zu zocken, auf jeden Fall. Philippinen ist halt tatsächlich auch ein bisschen um die Ecke für die.
Ja.
Aber die sind einfach auch schon vorne mit drin. Bei dem Future, das jetzt in Australien war.
Ja, da haben die doch mitgespielt, ne?
Nee, da haben Paul Burnett auf jeden Fall. Ich glaube, er hat den Last Minute noch mit wem anders gespielt. Ja. Und Nikolaidis Karacha, die gegen Schwarmann Kaufer im Achtelfinale standen und dann verletzt aufgegeben haben oder noch nicht angetreten sind, deswegen hat Schwarmann Kaufer dann im Viertelfinale, glaube ich.
Ey, ab Viertelfinale gibt es ordentlich Punkte.
Das gibt richtig Punkte. Ja, hier die Portugiesen noch, Kantor, Lupo Rossi versuchen es nochmal und unsere Novak Tisa sind auch dabei. Das geht jetzt bald los. In der Quali,
das
Krattiger Brea haben halt noch
Samolovs.
Es war halt wild, die Podcast-Folge aufgenommen. Er war in Doha, hatte 6 Stunden Overlay quasi da, hat bei einem Kumpel irgendwie gechillt. Also insgesamt dann wahrscheinlich so 10 Stunden, hat dann eine Podcast-Folge aufgenommen, ist dann noch zum Training und dann zum nächsten Flieger. Hat auf jeden Fall ganz gut geplant. Ja, kommen wir nochmal bei den Frauen. Oh, das wäre wirklich geil gewesen, Karambula. Ich liebe dieses Strandturniere, wo Adrian Karambula mitspielt.
Auf jeden Fall. Damals dreimal hintereinander in Cancun.
Alter.
War auch echt am Liefern.
Das also war ich glaub, so
ein
geil.
Halbfinale und 2 Fünfte oder so hatten die da.
Der hat auch ungefähr jeden Aufschlag gemacht, den es irgendwie gibt.
Ja.
Er hat wirklich alles ausprobiert und war nur in den Highlights die ganze Zeit.
Ja, auf jeden.
Hier, die System. Aha, okay. Guck mal, die wären theoretisch, wenn man sich an die Regeln hält, die ich gelesen habe, wäre dieses Team bei den Finals dabei, weil Carol und Barbara abgesagt haben und raus sind. Und die sind an 9 der Weltrangliste.
Mhm.
Ja, wir können uns gleich mal angucken. Also warte mal, hier ist jetzt auch nichts groß Interessantes mehr. Auch die Deutschen haben alle keine Lust. Aber Philippinen ist auch ordentlich hier. Dass die in der Quali sind, spricht auf jeden Fall dafür, dass die ordentlich schlecht dastehen im Entry-Ranking, weil die hier auf einem Olympiaplatz stehen, was die Weltrangliste angeht, aber Entry-mäßig halt scheinbar schlecht.
Ja.
Genauso wie Placette Richard und auch die Finnen waren auch da. Wir schauen uns mal, hier gibt's nicht das, hier gibt's nicht die Weltrangliste. Wir schauen uns mal ganz kurz die Weltrangliste an. Also, Barbara Karol, abgesagt.
Mhm.
Steht bei 12 NDR, wo wir eben waren, steht das, dass die halt withdrawn haben. Dann wären halt hier Shushia, sind nicht drin. Flint Scholes können nicht, weil nur zwei Teams pro Nation mitspielen dürfen. Menegatti Gottardi, auch nicht drin. Müller-Tillmann wurde jetzt heute kommuniziert, dass sie eine Wildcard auf jeden Fall haben.
Ja.
Und Taina Vitoria und Tina und Anastasia sind
auch
drin.
Weißt du, wie sich das zusammensetzt? Nein. Also die Jury, was ist die Jury, wer entscheidet, wer
keine Wildcard bekommt? Es steht halt in diesen, die habe ich ja auch irgendwo, die Durchführungsbestimmung von den Finals ist das hier.
Mhm.
Und jetzt steht da, should there be a request from the participating NFs on the replacement of the player, darum geht's jetzt gerade nicht. Aber es steht halt auf jeden Fall, the vacancy will not be transferred to the new team, sondern next eligible team per the world ranking.
Mhm.
Das müsste ja auch auf jeden normalen Rückzug
ja.
zutreffen.
Ja.
Das hier gibt's auch gar nicht online, das hat mir hier die Ronja vom DVV geschickt. Deswegen verstehe ich bis jetzt immer noch nicht, warum nicht Shushi. Also es kann halt sein, dass sie abgesagt haben, sowohl Menegatti Gottardi als auch die Chinesin.
Ja.
Und dann haben sie das erste Team genommen, was ja gesagt hat.
Ja.
Aber
ist ja auch, also Punkte gibt es ja nicht, richtig, dieses Jahr?
Nee, gibt keine Punkte.
Gibt keine Punkte und wenn den Leuten das Geld nicht wichtig ist, dann gibt es keinen Grund, das Turnier zu spielen.
Ja, aber es sind halt $150,000, wenn du gewinnst, ne?
Ja.
Schon ganz nett. Ja, also es gibt eine Entry-Liste irgendwie. Aber du wirst da halt angemeldet, so ungefähr.
Die fetzen auch Fünfergruppen durch, oder?
Fünfergruppen und die ersten drei kommen weiter.
Ja. Klar, erst also die 2 gegen 3, 2 gegen 3 ja. und 1-1 ist gesetzt.
Ja. Auf jeden Fall nice. Also und das hier sind die Teams für die Männer und da sind die Deutschen auch dabei.
Ich würde auch sagen, um das dazu nochmal kurz, ich glaube, dass es das Niveau des Turniers enorm anhebt, weil die Drucksituation in den ersten Spielen viel weniger da sind und die Leute viel befreiter.
Durch die Fünfergruppen?
Werden. Ja.
Und das war die ersten drei kommen weiter, ist schon lässig, ja. ne?
Also erstes Spiel in der Fünfergruppe, du hast 4 Spiele. Ja. 4 Gruppenspiele, das ist irre viel. Das hast du nirgendwo, hast du 4 Spiele, um dich für die Endrunde zu qualifizieren. Ja.
Es ist auch wirklich, habe ich das Gefühl so, dass meistens beim World Tour Final, Pro Tour Final, dass das Niveau da einfach ultra hoch ist. Dass, dass es noch richtig geil ist.
Ja.
Es sei denn, du hast ein Team dabei, was wirklich offen zeigt, dass es keinen Bock hat.
Ja.
Das haben wir auch schon mal gesehen. Aber ansonsten sind die Spiele einfach richtig gut.
Ja.
Und das kann dazu auf jeden Fall beitragen. Ja, kann auf jeden Fall sein, dass die Chinesen Geld vom Verband genug kriegen und deswegen da nicht mitspielen brauchen. So.
Peru sind Schweine, aber es jetzt. Ich finde dieses Entry, das ist so krass, dass jedes Mal wieder. Ah, da sind sie.
Hier sind sie. Das sind die Teams, die drin sind.
Ah.
Ich weiß nicht, was das hier, wie das sortiert ist hier unten. Aber
ich dachte, unten sind die Nachrücker, deshalb dachte ich gerade.
Nein, wir haben Mosorum, Arman Helwig, Peru sind Schweine, Partein Banish, Karambula Rangeri, die ich jetzt länger nicht gesehen habe.
Die haben so clever mit ihrem Punkten gehaushaltet. Ja. Alter Schwede.
Elas Wickler, Gotafava Nikolai, André George, Paul Logiak und Ahmed Sherif. Die beiden haben die Wildcard bekommen.
Also ich sehe da 3 Teams, die für mich leistungsmäßig komplett rausfallen. Das sind 2,5. Das sind für mich Karambula Rangieri, Patan Benish in der letzten Periode und Elas Wickler.
Ja, Elas Wickler, Auftritt jetzt gerade war alles andere als gut. So.
Und auch also nicht ein Spiel, sondern über 3 Spiele hinweg. Das heißt, man muss irgendwie davon ausgehen, dass das jetzt gerade der Leistungsstand ist.
Sind auch, also sah so müde aus so ein bisschen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da jetzt das Turnier so passend kommt, aber
verzweifelt,
ich
glaube, da kann man auch, sich, also keine Lösung.
Kann man sich dafür noch ganz gut motivieren. Also sind an 5 der Welt, so, das kommt nicht von ungefähr. Sie können das ja. Die anderen sind jetzt auch nicht so viel krass besser geworden, dass sie jetzt auf einmal da nicht mehr mithalten können. Ja. Aber in der Momentaufnahme gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, das ist das.
Frauen.
Ja, haben wir quasi gerade schon gesehen. Also Anna Patricia Duda, Nas Cloth, Hughes Cheng, Maria Fern Clancy, Melissa Brandy sind auch dabei, relativ weit vorne. Stumpscone, Bronner Hüberli, was krass ist irgendwie. Die sind auch echt weit vorne mit dabei. Jetzt Müller-Tillmann, Taina Victoria und Tina Anastasia.
Stumpscone spielen auch wirklich wenig, oder?
Ja, Bronner Hüberli auch. Die haben jetzt auch gar kein Ergebnis mehr gemacht. Aber die sind alle da relativ clever, habe ich das Gefühl.
Was können wir uns als Deutscher mal auf die Fahne schreiben?
Auf die Fahne
eigentlich sind wir immer die nix spielen.
Ja.
und da irgendwie priorisieren und dann 27 Wochen trainieren und dann mal wieder ein Turnier spielen. Aber jetzt taktieren da alle jetzt mit den neuen.
Ja, musst du auch machen.
Neuen
also,
Regeln.
Du siehst ja, was passiert. Du spielst jetzt ein schlechtes Turnier, schlecht ausgewählt so ein bisschen.
Ja.
War halbwegs gut besetzt, viel zu windig für Elas Wickler.
Ja.
Auf einmal hast du einen 13. Platz drin.
Ja.
Wenn du jetzt noch einen machst, dann musst du schon ein bisschen bangen, dass du wieder in die Quali musst.
Ja.
Obwohl du die 5 der Welt bist.
Ja.
Das ist scheißegal.
Ja. Ja.
Es zählen
wie
halt
wir es hier an bei Placette Richard, bestes Beispiel. Die waren in Hamburg Elite 16 an 12 oder so gesetzt. 12, 13. Und sind jetzt, müssen jetzt Challenger spielen.
Ja. Und das, obwohl sie 20 sind, ja. Und,
haben Probleme von den Entry Points her, haben sie Probleme, in der Quali Elite 16 reinzukommen.
Ja.
Das ist schon irre.
Obwohl sie gerade eine, also jetzt sollte es wieder besser laufen. Die haben gerade ein Viertelfinale gespielt in Brasilien.
Okay.
Haben Quali geschafft. Und dann bis ins Viertelfinale. Ja, hier steht nichts von Wildcard, das ist richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, ich weiß, dass Müller-Tillmann eine Wildcard bekommen haben, weil der DVV es heute kommuniziert hat.
Ja.
Das stand in den Post. Wer jetzt von Taina Victoria und Tina Anastasia eine Wildcard bekommen hat oder wer nachgerückt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind eher Taina Victoria nachgerückt, weil sie weiter oben stehen.
Ja.
Aber Müller-Tillmann stehen ja noch weiter oben, deswegen wissen wir das nicht. Und bei den Männern ist es halt klar, wer die Wildcard bekommen hat, weil da 8 Teams schon vorher drin standen.
Ja.
Und dann kam halt Lojak Brühl und Ahmed Sharif dazu.
Aber so, wenn die jetzt so abgesagt haben, dann ist es vielleicht ja hinfällig, dass Müller-Tillmann die Wildcard bekommen.
Vielleicht sind die dann reingerutscht?
Sie sind reingerutscht.
Also aber
es sagen Leute ab, sie rutschen rein. Die Wildcard wird nicht mehr vergeben, weil warum?
Und rutscht noch herein.
Seed 9, Seed 8, also ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich wundere mich nur, also Shushia und Minikati Gotthardi wären halt vorher dran.
Ja.
Ziemlich offensichtlich. Und hier steht es halt mit dem Withdrawn daher. Also die waren auch vorher in der Liste, sie wären vorher drin gewesen, eindeutig. Und kommen jetzt nicht. Haben jetzt gerade einen zweiten gemacht, auch in Joao Passau, weiß ich nicht. Haben vielleicht auch keine Lust mehr oder was auskurieren. Haben wie auch viel man, gespielt.
Wie kann man den Stefan Müller am effektivsten erreichen? Hätte noch ein, zwei Fragen an einen Top-Schiri. Sollte ich nach einer E-Mail eines LSV-Schiedsrichtersausschuss suchen?
Weiß ich tatsächlich. Ich kann ihn mal fragen, ob ich ihm, du kannst mir schreiben. Ich glaube, er hat kein Instagram tatsächlich.
Nee.
Wenn ich das richtig gesehen habe.
Und ansonsten, also ich weiß nicht, wie dringend es ist, aber Max und ich kennen sie, glaube ich, alle Schiedsrichter, die auf der deutschen Tour pfeifen, sind, wie sie da sind, super nette, lustige Menschen, die Bock haben, sich mit Menschen auszutauschen.
Das ist so, ja.
Das haben wir so mitbekommen.
Mittlerweile ist das so. Das war nicht immer so.
Ja. Und ey, wenn ihr irgendwo auf irgendwelchen Turnieren unterwegs seid und ihr habt eine Frage oder zum Spiel, schnackt die Leute an. Die haben da Bock drauf. Die wollen, die lieben Volleyball, die leben Volleyball. Das ist nicht deren Beruf, das ist deren Hobby, deutsche Tour zu pfeifen. So. Und auch ein Stefan Müller, wenn der deutsche Tour pfeift, dann ist das sein Hobby. So, und die machen das, weil sie Bock drauf haben. Also geht hin, schnackt mit denen und unterhaltet euch über Volleyball, weil dafür sind die auch da.
Die Frage ist, ist das jetzt wirklich Stefan oder nicht? Stefan, wenn du wenn du das bist, dann schreib mir nochmal. Dann und Linecut, schreibt mir auch, dann kann ich euch irgendwie auf jeden Fall connecten. So oder so.
Ja.
Kriegen wir das irgendwie hin, wenn da noch Fragen offen sind. Ja, nice. Freunde, wir machen heute nicht so lang wie letzte Woche, das ist ausgeartet.
Ja.
5 Spiele geguckt.
Ja gut, jetzt haben wir auch schon wieder Stunde 45.
Ja, aber mit Stefan dabei.
Mit Stefan, ja.
Natürlich interessant. Deswegen werden wir jetzt Feierabend machen. Nochmal der Hinweis, die Folge mit Alexander Samolovs ist schon auf Patreon. Man hat die ersten 7 Tage kostenlos. Kann auch wieder theoretisch wieder kündigen, ne? Muss man natürlich nicht. Aber wer sich die jetzt schon anschauen will,
was,
da ist das Video.
Was kostet denn Spaß denn?
3 Euro im Monat.
3 Euro im Monat?
Das ist nix. Genau, da kann man sich das schon angucken. Da ist auch noch ein privates Bild von Alexander Samolovs dabei. Mhm. Ja.
So OnlyFans?
Ja,
mäßig?
Ist auch ein gutes Bild, aber er hat Klamotten an.
Okay.
Tut mir leid.
Okay.
Das kann man schon schauen. Die Folge kommt dann zum Hören am Donnerstag. Donnerstag ist Podcast-Tag. Und wir kommen dann nächsten Dienstag auf jeden Fall wieder.
Ja.
Dann ist das Challenger durch, dann gehen wir aufs World Tour Final hin. Ich weiß nicht, haben wir danach? Wir haben das spielfreie Wochenende, ist leider nicht während des Finals, sondern nächstes, ne? Das wäre sonst geil, sonst könnte man da relativ viel.
Ich habe kein spielfreies Wochenende.
Ah, wir haben ein spielfreies Wochenende.
Ja. Ich nicht.
2. und 3. Dezember. Aber das ist jetzt. Und danach. Ja, sonst kann man auf jeden Fall. Vielleicht kommt da nochmal irgendwas, was das, die Finals angeht, weil es ja auch in Doha wieder ist.
Ja.
Ist das mit der Zeitverschiebung immer ganz angenehm.
Ja.
Und da kann man fast schon live den ganzen Kram schauen. Also, ich sag mal, bis dann.
Tschüss.
Und tschüss. Bin ich am Wochenende in Hamburg? Nein, bin ich nicht. Nein, ich bin hier in Kiel. Wir haben Mannschaftsabend und so weiter. Hm. Ich war letztes Wochenende in Hamburg. War gut. Also, liebe Grüße. Wir sehen uns nächste Woche, allerspätestens.
Tschüssi.